Willkommen zu Recenter live am 1.11.2023. Mein Name ist Alexander Benisch. Wir sind auf Sendung für rund 90 Minuten. Schwerpunktthema heute: Putin, Sachsensumpf und die Unterwanderung der rechten Szene. Wir finden auch einen Report dazu auf recenter.com. Also, der sogenannte Sachsensumpf-Skandal drehte sich ja um ein vermutetes altes Stasi- bzw. KGB-Netzwerk, das nach der Wende operiert haben soll, um wichtige Personen zu kontrollieren. Ja, sowohl Mainstream als auch abseits vom Mainstream, insbesondere auch im rechten Lager. Ja, man wollte halt gewisse Netzwerke haben zur späteren Verwendung. Das haben wir auch schon an anderer Stelle mehrfach geklärt. Hier in den 1980er Jahren, da hatte sich ja schon abgezeichnet, dass da eine große Veränderung kommt. Die Sowjets an der höchsten Ebene unterhielten sich dann mit den Amerikanern. Ja, und dann hatte man schon ein bisschen rumverhandelt. Also es war klar, es kommt diese Veränderung. Also wollte man sich halt eben schon frühzeitig aufstellen für die Zeit nach halt so einer Art Wende. War natürlich noch nicht ganz klar, wie genau diese Wende aussehen soll, ob dann zwei deutsche Staaten bestehen bleiben oder ob es jetzt eine Wiedervereinigung gibt mit weiterer NATO-Mitgliedschaft eines wiedervereinigten Deutschlands, ja, mit oder ohne. Das war noch nicht ganz klar, aber es gab diese Planungen und man wollte sich vorbereiten auf alle Eventualitäten, deswegen neue Geheimdienstnetzwerke. Der Verfassungsschutz begann zu untersuchen, wegen Korruptionsfällen, Gewalt und einem Bordell, in dem Minderjährige gehalten wurden. Das hätte alles so zusammengehangen. Also da gingen hier diese Verfassungsschutzleute davon aus. Ja, das seien jetzt nicht nur so einzelne Geschichten, sondern es sei eine Verkettung, es sei ein Netzwerk. Und das Ganze habe wohl einen, ja, geheimdienstlichen Hintergrund. Also feindliche Geheimdienste stünden dahinter. Und eigentlich ist der Verfassungsschutz ja nicht zuständig bei organisierter Kriminalität, aber es bestand eben der Verdacht, ja, dass halt da mehr dahinter steckt. Wladimir Putin selbst war ja einst beim KGB in Dresden tätig und er hatte in den 1980er Jahren an einem Projekt gearbeitet, um neue Netzwerke parat zu haben, falls sich große Veränderungen ergeben. Nach der Wende flogen zwar viele Stasi-Agenten auf, aber eben nicht alle. Und viele Aktivitäten des KGB sind immer noch geheim. Ja, und das ist jetzt eben dann wichtig für unsere heutige Situation, also bundesweit, aber jetzt vor allem auch in Bezug auf Ostdeutschland. Ja, also linke Szene, gibt jetzt eine neue Partei, dann die rechte Szene, klar, heftige Infiltrationsgefahr natürlich hier für die AfD. Und man muss da sehr vorsichtig agieren bei der Untersuchung des sogenannten Sachsensumpfs, denn es ist ja möglich, dass Russland gezielt Falschinformationen oder selektive Infos streute, um bestimmte unliebsame Personen loszuwerden. Also da gibt es halt einige Beteiligte, die da beschuldigt wurden und da irgendwie drinsteckten und so. Ja, das heißt, es kann sein, dass der ein oder andere mal zu Unrecht beschuldigt wurde, ja, weil die Russen ihn irgendwie loswerden wollen. Kann aber auch sein, dass halt verschiedene Leute hier dreckig sind. Aber die Russen wollen eben bloß bestimmte Leute hier bloßstellen, die Dreck am Stecken haben. Ja, damit man halt bestimmte Leute los wird, aber nicht die anderen. Da muss man halt eben dann sehr professionell rangehen an die ganze Sache. Es gab ja dann verschiedene Medien, also auch sogenannte alternative Medien. Gab auch sogenannte alternative Medien, auch so Kompakt oder sowas, die hatten dann ja auch irgendwie so Berichte über Sachsensumpf und die verwendeten das Ganze halt so ein bisschen simpel gestrickt. Ja, das hieß ja bei der Kompakt, sie zielen beim Niveau, nach eigenen Worten, auf die Friseuse ab. Ja, das heißt, alles wird immer sehr, sehr einfach dargestellt. Jetzt nichts gegen Friseure oder Friseusen, das ist so die Wortwahl der Kompakt. Aber es ist halt einfach anscheinend dazu gedacht gewesen, bei der Kompakt halt so ein bisschen einfach nur Stimmung zu erzeugen. Ja, das heißt, das BRD-System sei halt irgendwie total kaputt und deswegen bräuchte man jetzt irgendwas Neues und das Neue muss halt irgendwie pro Moskau sein. Jade, jade, jade. Man kann da jetzt nicht drauf warten, dass die Kompakt oder wer auch immer von den alternativen Medien, dass die jetzt halt dann irgendwie diese KGB-Spuren aufdröseln, dass die halt halt dann Putin hinterher spionieren und so rückwirkend und so weiter und so fort. Die oppositionelle Linkspartei vor Jahren schob die Schuld an den angeblichen Missständen auf die Union und witterte ihre Chance, die Christdemokraten nach 17 Jahren an der Macht aus der Regierung zu drängen. So witzig, oder? Also die Linken sagen, na, das ist eine rechte Verschwörung. Ja, das, der Sachsensumpf ist rechts. Und dann gab es die anderen, die gesagt haben, nee, der Sachsensumpf ist links. Ja, weil es ja irgendwie dann auf alte Stasi-Netzwerke zurückgeht und so. Also man hat sich da, hat da versucht halt eben dann hier das Ganze halt so hier diesen schwarzen Peter rumzuschieben. Und dann hatten wir noch diesen Karl Nolle von der SPD, Mitglied des Sächsischen Landtages, der meinte, Zitat, die Führungseliten der sächsischen CDU sind durchmischt mit Kollaborateuren des SED-Regimes, mit prinzipienlosen Karrieristen, Blockflöten, Wendehälsen und Janusköpfen. Bis heute haben diese Seilschaften unangefochten die Mehrheit in der Partei. Nun, ich bin jetzt nicht so tief eingelesen in die sächsische CDU zu der damaligen Zeit. Aber jetzt so diese Vorwürfe, klar, auch wenn sie vielleicht gerechtfertigt sein mögen, hier teilweise oder was auch immer, ähnliche Probleme gibt es ja seit jeher in der SPD. Ja, also immer wieder, also wurden auch immer richtige Verräter auch immer wieder mal enttarnt, also richtige Kollaborateure des SED-Regimes. Es gab auch bei der SPD prinzipienlose Karrieristen, Blockflöten, Wendehälse und Janusköpfe. Ich meine dann auch die ganzen späteren Geschichten dann mit der SPD hier. Also das bringt uns jetzt so nichts weiter, wenn halt irgendwelche fragwürdigen Parteien, ja, wenn die halt eben dann sagen, nee, die Verschwörung ist jetzt bei der anderen Partei und so, aber nicht bei uns. Das ist total lächerlich. In seiner Jugend engagierte sich dieser Nolle in der Friedens- und Anti-Atomkraft-Bewegung. Ha. Im Sozialistischen Osteuropa-Komitee unterstützte er Oppositionsbewegungen in Polen, der Tschechoslowakei und der DDR. Das kann man jetzt auf verschiedene Art und Weise lesen. Also bloß weil er sich da ein bisschen da mit rein involviert hatte, ist er noch lange kein Held, ja, und muss da echt vorsichtig sein. 2009 veröffentlichte Nolle gemeinsam mit Michael Bartsch, Christoph Jestadt und Michael Lühmann das Buch Sonate für Blockflöten und Schalmeien. Seltsamer Titel. Zum Umgang mit der Kollaboration heutiger CDU-Funktionäre im SED-Regime. Well. Im Jahr 2003 wurde beim Sächsischen Landesamt für Verfassungsschutz ein Referat für organisierte Kriminalität eingerichtet. Diese Einheit hatte gerade mal 10 Mitarbeiter und wurde von der vormaligen Staatsanwältin Simone Henne, Simone Skroch geleitet. Einer der bearbeiteten Fallkomplexe hatte angeblich mafiöse Strukturen in Leipzig zum Gegenstand. Dazu gehörten der Verdacht illegaler Grundstücksgeschäfte in den 90er Jahren, Prostitution, Erpressbarkeiten sowie Vernetzungen zwischen Politik, Justiz und Kriminellen. Schlussendlich wurde ein Deckel drauf gemacht. Offiziell heißt es, es gäbe keine Klarheit, nichts Genaues wisse man nicht. Und diverse Sachen leakten dann an die Presse. Dann gab es halt Klagen wegen Verleumdung, gegen halt bestimmte Journalisten. Ich glaube auch Jürgen Roth hat es damals getroffen. Wir hatten ja Jürgen Roth auch das eine oder andere Mal interviewt und immer wieder auch seine Bücher hier rezensiert und so. Und jemand wie Jürgen Roth war jetzt halt einfach sehr breit aufgestellt. Also Roth konnte da nach Osten ermitteln, nach Westen ermitteln. Das war ihm vollkommen egal. Hauptsache er war in einem interessanten Fall dran. Ja. Also man merkt halt, das Sächsische Landesamt für Verfassungsschutz war winzig. Und diese Einheit für organisierte Kriminalität, das ist ja eigentlich unglaublich notwendig, wenn du überlegst, ja, die normale Polizei ermittelt auch gegen organisierte Kriminalität, aber der normalen Polizei, der fehlt es halt einfach an geheimdienstlichem Know-how. Was benutzen feindliche Geheimdienste immer wieder? Natürlich halt Tarnstrukturen, politische Tarnstrukturen, verdeckte Netzwerke und Tarnfirmen. Also bräuchte man eigentlich halt hier, es bräuchte halt einen fähigen Geheimdienst in Deutschland, der halt genug Leute hat und halt richtig arbeiten kann. Ja. Also ob jetzt organisierte Kriminalität oder offensichtliche Linksextremismus, Rechtsextremismus, türkische Organisationen, anderer Islamismus, dann chinesische Spionage. Also es müsste eigentlich genug Personal sein, um das alles, um das alles abzudecken. Und wenn man sich das hier mal kurz mal genauer ansieht, ja, wie schlecht wir hier verteidigt sind. Das heißt hier, in den Jahren ab 1991 nach der Wende war das Bayerische Landesamt für Verfassungsschutz maßgeblich am Aufbau des Landesamtes für Verfassungsschutz Sachsen beteiligt. Ja, Bayern war ja so, die Bayern war ja so die amerikanische Zone, also halt CIA und CIC, Counterintelligence Corps und so, das habe ich auch mal genau auseinandergenommen in, glaube ich, Band 8 meiner Buchreihe über die Supermächte. Also halt extrem viel CIA, CIC-Aktivitäten hier in Bayern. So wurde auch dann nach dem Krieg dann hier alles dann wieder neu aufgebaut. Von der offiziellen Gründung des Landesamts Sachsen bis 1996 wurde es von der parteilosen westdeutschen Juristin Mathilde Koller geleitet, die zuvor beim Bundesamt für Verfassungsschutz tätig gewesen war. Also wie wirklich ihre Ausbildung so war, ich meine, vielleicht sind teilweise davon geheim. Ich meine, in Deutschland glaubt man ja, Juristen können alles oder halt auch Verwaltungsbürokraten sein für alles geeignet. Im Jahr 1994 hatte das Landesamt für Verfassungsschutz 78 Mitarbeiter. Wow. In jedem Arbeitsbereich arbeitete mindestens ein erfahrener Verfassungsschützer westdeutscher Herkunft. Über 80% des Personals kam aber aus Sachsen, vorwiegend aus technischen Berufen. Nach eigenen Angaben hatte das LFV keine Beschäftigten mit Stasi-Vergangenheit. Ja, hoffen wir mal, ne? Ich meine, wenn du halt die Locals natürlich hier anheuerst, zum Großteil aus technischen Berufen, ja, yeah, who knows, wen man sich da alles mit reingeholt hat, aber das jetzt nur mal so am Rande. Ich meine, auch ein kleines Team kann extrem viel leisten, gerade im geheimdienstlichen Bereich. Ich meine, das sollte man schon wissen, man darf das nicht unterschätzen. Also es ist sehr interessant und schön, dass halt zumindest schon mal so viel hier ausgegraben wurde über den Sachsensumpf und dass man also das heißt, dass man hier so dass man halt hier doch einiges leisten kann. Und nichtsdestotrotz halt viel, viel zu klein, was das alles hier anbetrifft. Ich denke, das sollte klar sein. Er muss halt irgendwie dann sich im Nachhinein hier zufrieden geben mit dem, was man hat. Wir hatten kurz vor Start der Sendung noch die komplette Software hier abgedatet. Das hat Leute Leute beschweren sich über den Ton. Wie gesagt, normalerweise hatten wir an den Einstellungen, was den Sound anbetrifft, gar nichts geändert. Also das hätte eigentlich hier nicht betroffen sein dürfen von dem Update. Ich sage, versuche das Ganze mal ein bisschen mitzuhören, wie dem auch sei. Bis zur nächsten Live-Sendung haben wir das natürlich dann hier auf jeden Fall, haben wir das hier auf jeden Fall im Griff. Also, okay, ja, ich kann das hier hören, also das heißt, irgendwo hakt es an einer Verbindung, ich bin mir nicht genau sicher, wie das zustande kommt, aber wie gesagt, dem ist halt jetzt nur mal so, soll uns jetzt nicht aufhalten im Rahmen der heutigen Sendung. Also 78 Leute sollten hier Deutschland verteidigen beim Verfassungsschutz hier in Sachsen. Das Bundesamt war auch immer viel zu klein natürlich. Durch eine Änderung des sächsischen Verfassungsschutzgesetzes im August 2003 bekam das LFV auch die Zuständigkeit für den Schutz vor organisierter Kriminalität. Wurde neues Referat geschaffen hier und so. Wurde viel mit Polizisten besetzt. Ja, ich meine, manche haben jetzt dann gejammert. Ja, aber es gibt auch das Trennungsgebot zwischen Geheimdiensten und Polizei. Als ob du das wirklich alles so trennen kannst. Ich meine, das FBI trennt das auch nicht in Amerika. Die machen halt Spionageabwehr. Die machen halt auch Spionageabwehr und dann halt Kampf gegen organisierte Kriminalität. Das überschneidet sich ja meistens dann auch. Ja, wenn du halt haufenweise Polizisten da reinholst und so, die haben halt zu wenig Geheimdiensterfahrung. Und dann maulte der Verfassungsgerichtshof und dann mit einer erneuten Novelle des Verfassungsschutzgesetzes im April 2006 wurde die Zuständigkeit für die Beobachtung von Bestrebungen und Tätigkeiten der organisierten Kriminalität wieder gestrichen. Also, hätte man nicht so entscheiden dürfen, meiner Meinung nach, weil halt du das einfach nicht trennen kannst. Ja. organisierte Kriminalität dahinter verbirgt sich ja dann doch oftmals nochmal ein Geheimdienst. Ja, das heißt, da ist jemand praktisch, hat ein kleines Landesamt für Verfassungsschutz, ja, deckt dann hier so Strukturen auf, die gehen halt hier, also Sachsensumpf-Strukturen werden da aufgedeckt, geht in Richtung alte Stasi-Netzwerke, KGB, alte Putin-Netzwerke. Also eigentlich hätte man sagen müssen, super, ja, hätte man sagen müssen, super machen die das, ja, wir pumpen da jetzt nochmal 100 Leute rein und nochmal 100 Leute rein und nochmal 100 Leute rein und so. Ich meine, wenn wir eh schon Geld ausgeben für grüne Fantastereien oder für Migranten oder sowas, warum nicht Geld ausgeben für Sicherheit? Nee, man macht einfach dieses Referat dann wieder zu. Ich meine, der Zweite Weltkrieg ist jetzt auch schon eine Weile her, und dieses Trennungsgebot zwischen Geheimdienst und Polizei. Ich meine, Leute, das Problem ist doch jetzt nicht mehr, dass da irgendwie hier ein Geheimdienst dann das größte Problem ist jetzt nicht die Gefahr, dass ein Geheimdienst dann irgendwie zu viel machen würde, ja, sondern das Problem ist eher, dass die Geheimdienste zu wenig machen gegen die Bedrohungen, auf die es wirklich ankommt. Ich meine, das war immer das Problem beim Verfassungsschutz, dass die halt irgendwie so beobachten, infiltrieren und so. Aber der Verfassungsschutz darf dann keine Verhaftungen machen. Ja, und oftmals ist es dann so, dann muss der Verfassungsschutz irgendwie schauen, dass das BKA sich nicht irgendwelche Leute holt oder so ein LKA jetzt nicht irgendwelche Leute krallt, die man irgendwie noch braucht. Ja. Und dann auf der anderen Seite die Polizei, die darf halt dann verhaften und kontrollieren und dies und das und dann werden Anklagen erhoben und bla. Aber die Polizei darf keine richtigen geheimdienstlichen Aufgaben erledigen. Die darf halt schon ein bisschen spitzeln und so, ein bisschen infiltrieren, aber das war's dann auch. Es ist eigentlich totaler Schwachsinn. Tja. Also, das heißt, ja, schlussendlich wurde Deckel drauf gemacht auf den Sachsensumpf. Offiziell heißt es, es gäbe keine Klarheit. Diverse Sachen liegen an die Presse. Der Untersuchungsausschuss des Sächsischen Landtages kam 2009 zu keinem einheitlichen Ergebnis über den Sachsensumpf. Akteneinsicht wurde dem Untersuchungsausschuss von der Landesregierung weitgehend verweigert. Schon interessant, dass man sich da nicht in die Karten schauen lässt, aber dann immer noch behauptet, ja, da ist nichts und das war alles irgendwie, weiß man nicht so richtig. Staatsanwaltschaft ermittelt nicht weiter bezüglich der Sachsensumpf-Affäre, da sie diese für widerlegt hält. Mandy Kopp, die mit 16 Jahren zur Prostitution in dem Leipziger Kinderbordell Jasmin gezwungen wurde, wurde wegen Verleumdung angeklagt, da sie geäußert hatte, einen ehemals am Leipziger Landgericht tätigen Richter als Kunden des Bordells wiedererkannt zu haben. Das Verfahren wurde 2013 vorläufig eingestellt. Es gab dann auch ein Strafverfahren gegen die vormalige Leiterin des Verfassungsschutzreferats Simone Skroch und den Leipziger Kriminalbeamten Georg Wehling wegen des Vorwurfs der Verfolgung Unschuldiger. Als hätten die nichts Besseres zu tun, als Unschuldige zu verfolgen. Staatsanwaltschaft hatte den Tatvorwurf der Verfolgung Unschuldiger dann fallen gelassen. Beide Angeklagte wurden freigesprochen. Konkret listete die Juristin Skroch im Untersuchungsausschuss des Landtages Berichte über Treffen mit Quellen des Geheimdienstes und Aussagen von 7 Personen auf. Sie hätten auch Hinweise darauf enthalten, dass Kinder aus Osteuropa zum sexuellen Missbrauch nach Leipzig gebracht werden sollten. Auch Informationen über korrupte Polizisten und sexuelle Neigungen von Justizbeamten hätten sich in den Berichten befunden. Oh, liebe Zeit. Ja. Also das heißt, es heißt halt, ja, es gab Zeugen, es gab Akten, es gab hier Substanz, aber es gibt dann keine Akteneinsicht hier für den Untersuchungsausschuss so richtig. Und dann wurden halt diese Vorwürfe geäußert, die halt Skroch und andere, die hätten das aufgeblasen, die hätten da gar nicht mehr Quellen gehabt und bla bla bla. Also ein Haufen Blame Game. Jetzt gab es ja eins sogar Pädo-Vorwürfe von Alexander Litwinenko, Ex-Agent Ostblock, gegen Putin. Alexander Litwinenkos Vorwurf, Wladimir Putin sei ein Pädophiler, könnte eines der Motive für die russische Regierung gewesen sein, seine Ermordung anzuordnen, heißt es in einem Bericht über den Tod des ehemaligen russischen Spions Litwinenko. Die Untersuchung von Sir Robert Owen befasste sich mit den höchstpersönlichen Angriffen des ehemaligen FSB-Agenten auf den russischen Präsidenten. die im Juli 2006, 4 Monate vor seiner Vergiftung, in einem Artikel auf der Website von Chechen Press gipfelten. Also, und also das heißt, das war jetzt nicht nur jetzt auf dieser Webseite und das war jetzt nicht nur Litvinenko, der da halt irgendwie was erzählt hat, ohne natürlich da jetzt irgendwie Akten vorweisen zu können, sondern das Ganze wurde tatsächlich dann aufgegriffen hier in diesem großen Untersuchungsbericht, hier unter dem Richter Robert Owen, genau gesagt Sir Robert Owen. Der hat halt eben eine Karriere hingelegt, dieser Richter Robert Owen, wurde sogar ein Queen's Counsel, Fellow der Royal Society of Arts, Mr. Owen war dann der Vorsitzende der Untersuchung hier über die Vergiftung von Alexander Litvinenko mit Polonium, radioaktiver Substanz. Und bei dieser 2015er Untersuchung, da hieß es dann, Andrei Lugovoy und Dmitri Kovtun seien verantwortlich gewesen für das Attentat. Deutet stark darauf hin, dass Lugovoy und Kovtun hier gehandelt hatten unter Anweisung des FSB und dass das alles wahrscheinlich hier das grüne Licht bekommen hatte von Nikolai Patruschew, Direktor des FSB, und auch das grüne Licht von Wladimir Putin. Gab es dann sogar noch eine Serie, die habe ich noch gar nicht gesehen, von 2022, interessanterweise, auf ITVX. Das ist ein britischer Video-on-Demand-Service. Da gab es eben diese Miniserie namens Litvinenko. Also man hat das dann halt nachgestellt mit Schauspielern, muss ich auch mal angucken jetzt. Also das war die Untersuchung von 2015. Und da hatte dieser Richter Sir Robert Owen, ja, Sir Robert Owen, der hat dann eben dann das mit reingebracht, diese Vorwürfe, diese Pädo-Vorwürfe gegen Putin, dass diese Vorwürfe halt kamen von Alexander Litvinenko und dass Litvinenko vielleicht deswegen auch umgelegt wurde. Nicht nur, weil er als Verräter galt, weil er halt quasi übergelaufen ist, sondern weil er halt dann hier dieses Thema angesprochen hatte. Ich meine, bis zum heutigen Tag gibt es da keine richtige Bestätigung für, aber man sollte es doch mal hier erwähnt haben. Das Attentat auf Litvinenko war 2006. Und damals gab es nicht den großen Aufschrei. Ja, gab es nicht das große Tamtam von wegen die Russen waren es, sondern man hat das halt in Britannien alles sehr, sehr auf Sparflamme kochen lassen. Ja, und erst 2015 dann, also das heißt nach der Krim-Eroberung und so, erst dann kam man da größer hier in der Öffentlichkeit damit um die Ecke und dann halt hier von Mr. Owen der Bericht und halt eben der Verweis auf diese Pädo-Vorwürfe gegen Putin. Der Artikel von Litvinenko damals, der als Beweismittel im Bericht veröffentlicht wurde, ich glaube, die Original-Webseite ist sogar noch online und man findet eine Kopie davon im Internet Archive. Der Artikel von Litvinenko begann mit der Erzählung eines Treffens zwischen Putin und einem Jungen im Alter von 4 oder 5 Jahren auf einem Platz in der Nähe des Kremls. Das müsste dann auch dieses Video gewesen sein. Das müsste dann auch hier dieses Video gewesen sein, was im Netz rumgeht. Wir haben da auch ein Einzelbild daraus mal hier veröffentlicht. Also da kniet sich dann Putin hin, also vor Publikum da, ja, kniet sich Putin hin vor diesem Jungen und fummelt dem so das T-Shirt hoch und küsst ihn dann so auf die nackte Haut. Warum er das gemacht hat, keine Ahnung. Ich habe mir das erste Mal, wo ich das gesehen habe, gedacht, hä? Ist das hier irgendwie so ein komischer russischer Brauch, von dem ich nichts weiß? Ist das vielleicht bei denen irgendwie, wirkt das bei denen nicht ganz so verrückt wie im Rest der Welt? Aber nö, niemand kann sich das so richtig anscheinend erklären. Litvinenko behauptete, der russische Präsident habe selbst Videobänder in der Direktion für innere Sicherheit des FSB gefunden, die ihm beim Sex mit minderjährigen Jungen zeigten, die er dann versteckte. Sie können das natürlich dann finden in dem offiziellen Bericht da, oder sie finden halt eine Kopie von dem Originalartikel. Also da wird dann eine Geschichte erzählt. Ja, Litvinenko meint halt, er hätte sich da halt schlau gemacht bei verschiedenen Geheimdienstlern und die hätten ihm halt dann verschiedene Sachen erzählt. Ja, also das heißt, Putin wollte ja immer zum KGB, ja, und träumte davon, als seinen Helden nachzueifern, also vor allem auch aus dieser Schild- und Schwert-Reihe im Fernsehen, ja, dass er halt ausgebildet wird, Mr. Putin beim KGB, er geht dann irgendwie nach Westdeutschland und infiltriert Westdeutschland und kriegt die krassesten Geheimnisse raus und so und bezwingt dann halt irgendwann so Deutschland. Ja, also es ist immer dieser Deutschland-Hass wegen der Nazi-Belagerung da von Leningrad damals. Also das heißt, immer diese Rache und jetzt sagen ja die Russen, sie wollen wieder Berlin haben und so und die Russen wollen Ostdeutschland haben etc. etc. Und Putin wollte sich dann irgendwie direkt beim KGB melden, haben dem gesagt, nee, Junge Wladimir, geh erstmal an die Universität, studier mal ein bisschen und so und dann schauen wir mal weiter. Und dann machte er quasi diesen Weg, kam zum KGB, wurde ausgebildet, wurde aber erstmal im Inland eingesetzt. Und Litwinenko behauptet, dass das war halt, weil Putin irgendwie schwul gewesen sei oder bisexuell gewesen sei und dann wurde er angeblich gefilmt und so. Erst nach einer gewissen Zeit war der KGB dann bereit, Putin ins Ausland zu schicken. Also normalerweise wolltest du beim KGB immer ein Foreign Posting, also du wolltest nach London, hier an die Botschaft, du wolltest nach Washington, D.C., du wolltest nach Berlin oder sowas. Aber nur die wenigsten bekamen halt diese Foreign Postings, ja, und für Putin war es dann letztendlich halt Dresden. Das war halt sicheres Gebiet, aber er konnte halt von dort aus schon wichtige Operationen leiten. Ja, also das war das. Und lange Zeit hieß es in Berichten, wegen halt bereinigten Akten, dass Putin in der Stadt Dresden, wo er 1985 als Auslandsnachrichtendienstoffizier eingesetzt wurde, kaum mehr tat, als Deutsch zu lernen und Bier zu trinken. Inzwischen weiß man, so Catherine Belton, die Autorin, dass er an der Führung von Agenten, der Rekrutierung von Agenten, Operationen zum Technologiediebstahl, das Kombinat Robotron und sogar an der Leitung linker Terrorgruppen beteiligt war, die Attentate verübten. Ja, und es gab eben auch Verwicklungen in rechte, extremistische Kreise. Catherine Belton hat natürlich auch ihren Spaß gehabt hier mit ihrem Buch, ihr recht neues Buch, finde auch die deutsche Ausgabe hier im Recenter Shop und das shop.recenter.com ist ein sehr wichtiges Buch, gerade auch für uns Deutschen. Catherine Belton, also es gab ja einige solche Investigativautoren, die bekamen nix die Schwierigkeiten, wurden halt zigfach verklagt von irgendwelchen Russen-Oligarchen und so. Und lange Zeit bekamen diese Autoren jetzt keine besondere Hilfe hier von der britischen Regierung. Aber das hat sich im Laufe der Zeit dann doch ein bisschen geändert. Ihr Buch wurde also ein Bestseller und sie bekamen den Most Excellent Order of the British Empire. Also das heißt, die Regierung stellt sich da jetzt schon so hinter sie. Dieser Support kam halt dann eigentlich viel zu spät. Das heißt, man hätte da schon viel früher ehrlich sein müssen in der Öffentlichkeit, was mit den Russen los ist. Also nicht nur in Russland, sondern auch was die bei uns hier machen. Aber man hat halt eben dann gewartet und gewartet und gewartet und gewartet. Und jetzt ist halt natürlich das Problem halt riesengroß. Das heißt, mit jedem Jahr, mit jedem Tag, mit jeder Woche, die verstrichen ist, wurde die Infiltration des Westens schlimmer. Und ich habe in den vergangenen Sendungen ja schon einiges berichtet über die Infiltration Britanniens durch die Russen. Also das heißt, die Cambridge-Agenten, die Atomic Spies, dann halt der MI5-Direktor Hollis, dann halt Vorwürfe gegen Heath, den ehemaligen Premierminister Britanniens, der sei auch ein Pädo gewesen, wurde ihm vorgeworfen und halt von den Russen erpresst. Also Hollis, Heath, dann Louis Mountbatten, Lord Louis Mountbatten vom Königshaus, ja, habe ich ja letztens auch mehr dazu gemacht. Also das heißt, Louis Mountbatten wurde dann so wichtig und das FBI in Amerika war entsetzt. Ja, das FBI in Amerika hat eine Akte über ihn angelegt und da war halt eben dann Hinweise drin, der ist nicht nur schwul, heißt es, sondern eben auch ein Pädo. Dann wurde Mountbatten halt dann auch nach seinem Tod in Verbindung gebracht mit irgendeinem Pädo-Skandal mit diesen Kinderheimen in Britannien und die Franzosen waren entsetzt über Mountbatten und die einige Briten waren auch entsetzt, also bei den Geheimdiensten über Mountbatten. Und es hieß halt, ich habe das letzte Mal aufgedröselt hier, findet man auch im Buch War of the Windsors, kommunistische Kontakte von Mountbatten und dies und das und jenes. Und halt immer wieder Geheimnisverrat im Umfeld oder halt durch Mountbatten. Und dann haben eben Profis gesagt, ja, was ist denn, wenn die Russen den Mountbatten erpressen und die ganze Königsfamilie erpressen können? Die kommen ja an alle Informationen ran, weil der herrschende Monarch hat Zugriff auf alles. Also Mountbatten-Pädo, dann gab es halt eben auch Vorwürfe gegen Putin und so. Das ist halt einfach ein riesen, riesen Desaster. Gleichzeitig war Putin in Maßnahmen des KGB eingeweiht, um Einfluss im Falle des Zusammenbruchs des Sowjetimperiums zu bewahren, der von einigen weitsichtigen Offizieren vorhergesehen wurde. In der Hauptsache bedeutete dies die Einrichtung von Schmiergeldfonds mit vertrauenswürdigen Hütern und befreundeten Firmen sowie den Aufbau komplexer Schmuggelunternehmen und Agentennetzwerke. Was Putin und der KGB in den 1980er Jahren vorhatten, ist, so Berton, eine Blaupause für alles, was später kommen sollte. Also es betrifft halt eben auch sehr stark Deutschland, Deutschland und nochmal Deutschland. Ja, das heißt, wir haben hier tatsächlich ein Riesenproblem. Also Mainstream hier, Mainstream-Politik, Mainstream-Wirtschaft ist hier unterwandert. Dann auch so die kleineren Parteien oder neueren Parteien. Das ist auch eine riesen Gefahr für Infiltration. Ja, und normalerweise ist es immer so, wenn man jetzt halt sich dann hier auf das Problem hinweist in Bezug auf die AfD, dann maulen die AfD-Supporter, redest nur negativ für die AfD, aber nicht negativ irgendwie über die Mainstream-Parteien. Das ist kompletter Blödsinn. Ne? Ich meine, ich rede über alle Parteien, überhaupt keine Scheuklappen, weil hier geht es halt wirklich um unsere Sicherheit. Hier, Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU hatte sich im Wahlkampf zwar scharf distanziert von der AfD und sogar von führenden Vertretern der CDU-Werteunion. In seiner Russland-Verbundenheit war Kretschmer aber ähnlich wie die AfD. So hatte er den russischen Präsidenten Putin nach Dresden eingeladen, wo jener einst als KGB-Agent arbeitete. Ew. Kretschmer wollte die Sanktionen gegen Russland loswerden und der Pipeline Nord Stream 2 die Hindernisse aus dem Weg räumen. Tja, kurz nach seinem Abschied aus Dresden enttarnte der deutsche Verfassungsschutz Teile von Putins konspirativen Agentennetz, das auch nach dem Mauerfall Moskau mit Top-Informationen beliefern sollte. Nicht, weil der Verfassungsschutz ja ein super toller Geheimdienst ist, sondern weil es einen Überläufer gab, ein Herr Z aus der Hotelbranche, der Erpressungsmaterial beschaffen sollte über wichtige Leute. Putins Agent Georg S. warb Z. ursprünglich an. Und Putins Leute führten auch den Neonazi Rainer Sonntag. Der wurde dann erst zum zweitwichtigsten Neonazi hier in Deutschland und dann zeitweise zum wichtigsten Neonazi hier in Deutschland. Ja, also nicht nur hier und da irgendwelche Assets, sondern die wichtigsten Leute hatte man hier an der Hand. Also, wechseln mal hier kurz die Kamera und dann widmen wir uns hier der Geschichte von Rainer Sonntag. Das ist ein unglaublich krasser Krimi und es gibt auch natürlich eine wichtige Connection hier zu der heutigen Situation. Also gerade diese seltsame Episode mit Chrupalla, wo irgendjemand ihn gestochen hat, das erinnert an eine Episode von damals. Ja, dazu gleich noch mehr. Sie finden uns natürlich ständig unter recenter.com, unter shop.recenter.com und unter candorintel.com. Das ist unsere englische Seite. Findet ihr auch jede Menge Content, eigentlich die ganze Woche lang durch. Hier von Montag bis Sonntag. Dort finden Sie auch immer dann unsere wöchentliche Show mit Jeff Nyquist. Da geht es halt um richtig professionellen Antikommunismus. Ja? Nicht einfach nur Gemecker und Gemaule gegen offensichtliche Linke. Nicht einfach nur irgendwie Betonung von klassischen Werten. Ich meine, klar, ich bin auch seit knapp 15 Jahren verheiratet, 2 Kinder, Hund und so weiter. Sondern da geht es halt um richtig krasse Spionageabwehr. Also das heißt, Nyquist und ich, wir werten ja seit langer, langer Zeit eben das beste Zeug aus, was andere auch erforscht haben. Es gibt immer wieder krasse neue Studien, wie halt eben vor einer Weile hier aus Österreich von Professor Oberhauser. So viele andere Leute machen da wirklich gutes Zeug und wir werden nicht nur die besten Sachen aus, die es da draußen gibt, sondern setzen auch unsere eigene Forschung noch mit drauf und verbinden halt Sachen miteinander, die oftmals so noch gar nicht miteinander verbunden waren. Diese englische Sendung finden Sie halt dann jede Woche hier auf candorintel.com Was noch dazu kommt, ist, wir veröffentlichen dann oftmals noch so übersetzte Auszüge, also hier die deutsch übersetzten Auszüge. Das finden Sie dann auch bei uns. Selbstverständlich, Ihr Support macht unsere Arbeit möglich. Das heißt, wir sammeln jetzt halt eben dann auch Patreon-Supporter hier im englischen Raum in Amerika. Aber jede Bestellung nützt uns, jede einzelne Bestellung bringt uns weiter, jede Spende oder jeder, der dann bei Patreon halt eben hier uns abonniert und so. Das bringt uns alles viel, viel weiter. Wir können unsere Reichweite erhöhen, wir können halt Projekte starten und halt hier eben ja die beste Expertise international dann zusammenbringen. Also das heißt, kürzlich meinte dann Nyquist zu mir irgendwie in Skype, ja, er hat meine Arbeit einem anderen Typen gezeigt aus Amerika, der auch schon lange, lange hier richtig gut unterwegs ist. Und Nyquist meinte, ja, der Typ ist total begeistert von der Arbeit, muss den kontaktieren. Und dann kommst du halt von einem zum nächsten. Du hangelst dich halt dann von einem zum nächsten. Und dann arbeite ich halt gerade an meinem ersten englischen Buch. Das heißt wahrscheinlich dann so Revenge of the Kings oder sowas in der Art. Und das sind alles so die Projekte, die gerade laufen. Also meistens, wenn ich eine Sache abgeschlossen habe, bin ich schon wieder bei der nächsten und so. Und man verzeihe uns, wenn wir dann halt mal irgendwie so Details übersehen oder wenn mal irgendwas hier mal ein bisschen dauern sollte. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Also wie bereits erwähnt, man auch ein kleines Team kann richtig, richtig krasses Zeug machen. Man ist dann auch nicht so eingebunden und nicht irgendwelchen Vorgesetzten unterworfen. Aber alles hat halt eben dann auch sein Preisschild. Das denke ich sollte jedem klar sein. Also, Putins Leute führten auch den Neonazi Rainer Sonntag, der zum engen Vertrauten der Neonazi-Führungsfigur Michael Kühnen wurde. Der wiederum dann auch an amerikanischen Neonazi, mit amerikanischen Neonazi-Gruppen rummachte, die vom FBI unterwandert waren. Kühnens Anhänger beinhalteten auch Gottfried Küssel, den österreichischen Nazi, dem damals ein junger Martin Sellner, später Identitäre Bewegung, hinterherlief. Also, und das liegt da einfach nur mal in der Natur der Sache, dass halt dann, dass die Infiltration der rechten Szene halt wirklich total ist. Also, gab jetzt auch so eine Sache mit einem AfD-Politiker, einem jungen AfD-Politiker, wo da so Vorwürfe im Raum stehen und das ist teilweise so, wenn Leute wirklich krass ideologisch unterwegs sind, dann machen die vielleicht so Sachen und denken sich nicht großartig viel dabei, halt intern, ja, aber selbst so eine Sache, die für die alltäglich wirkt, kann sich halt verheerend auswirken, wenn das an die Öffentlichkeit gerät oder wenn das irgendein Geheimdienst rausfindet und so. Und es läuft halt immer gleich, die halt super ideologischen Ober-Mega-Hyper-Patrioten, wie sie sich da so selber sich vorstellen, die werden dann sehr, sehr schnell zum Verräter. Ja, entweder arbeiten sie dann für die Russen oder für die Amerikaner oder für die Briten oder für sonst irgendwen oder für den Verfassungsschutz und arbeiten dann letztendlich gegen Deutschland. Das ist immer und immer wieder passiert. Ja. Also muss man hier ganz, ganz vorsichtig sein. Mit Hilfe des KGB baute Herr Sonntag eine blühende Neonazi-Szene auf in Dresden. Ja. Meistens ist es dann so, selbst wenn eine Organisation oder Partei verboten wird, dann kommt das Personal von der alten Organisation halt in diese neuen Organisationen mit rein und dann geht dieses Problem halt immer weiter und weiter. Hier laut der Forschung von Baldwin und Williams soll dem Antrag Sonntags in der DDR in den Westen zu ziehen, soll der Antrag durch Vermittlung Wladimir Putins stattgegeben worden sein. Putin soll ihn sowohl in der DDR als auch in der BRD als KGB-Asset geführt haben. Nach der Wende kehrte Sonntag nach Dresden zurück, wo er als Anführer der deutschen Alternative den schwer erkrankten Kühnen vertrat. Er gründete dort den nationalen Widerstand Dresden. Sonntag hatte Charisma, die Rechtsextremen strömten zu ihm, nannten ihn den Sheriff. Sonntags Neonazi-Bande hatte mit der angeblichen Säuberung der Stadt begonnen, indem sie erst die Hütchenspieler ins Visier nahmen. Dann machten diese Leute eine Jagd auf die vietnamesischen Zigarettenverkäufer der Stadt. Dann hatten diese rechten Typen dann Bordelle im Auge und so. Aber es gab dann immer eben die Vorwürfe, dass halt Sonntag, also dass dieser Herr Sonntag und seine Truppe, dass sie halt, dass die selber diese Geschäfte übernehmen wollten. Ja, dass sie selber halt im Rotlichtmilieu waren und so. Also Sonntag selbst hatte in einem Rotlichtviertel im Westen gearbeitet. Also war da selber so ein bisschen aus der Gegend da, hier aus dem Umfeld. Er plante dann einen Angriff auf ein Dresdner Bordell namens Sex Shopping Center. Tja, also Sonntag und seine Freunde versuchten halt, als sie jung waren, versuchten in ihrer Jugend zunächst Republikflucht, raus aus der DDR. Erst nach Tschechien, dann wollten sie in den Westen gelangen, aber die Grenzer hielten ihre Geschichte nicht für glaubwürdig. Also wurden die dann getrennt halt eben befragt und jeder hat dann eine andere Geschichte erzählt. Der eine meinte, ja, wir wollen hier hin und der andere, ja, wir wollen da hin und so. Und dann fand man in dem Schuh, ich glaube von Sonntag, eben halt eine, ja, signifikantere Summe Bargeld. Und das war's dann für die junge Truppe. Die Stasi hatte außerdem bei Sonntags Kollegen und Nachbarn bei der Dresdner Polizei und bei einem geheimen Informanten, nämlich Sonntags Freund Hans Peter, alle erdenklichen Informationen längst eingeholt. Also so krass war die Bewachung. Seine Strafe betrug dann 18 Monate Zwangsarbeit. Und das ostdeutsche Gefängnissystem war praktisch wie eine Art Universität für den Nationalsozialismus, weil die Häftlinge sich dahingehend gegenseitig beeinflussten. Also die haben dann halt sich dann hier gegen die Regeln da im Knast gewehrt, dann haben sie teilweise an irgendwelchen Gedenktagen irgendwelche Hakenkreuze gemalt auf Klopapier und das dann irgendwo hingehängt und so. Also das heißt, viele Leute waren natürlich dann Feinde hier im Knast, Feinde vom Sozialismus und wandten sich halt dann der nationalsozialistischen Ideologie zu. Nachdem Sonntag aus dem Gefängnis entlassen worden war, kam es erneut zu Auseinandersetzungen mit den Behörden. Sie stellten ihm ein Ultimatum, entweder als Informant bei der Dresdner Polizei arbeiten oder zurück ins Gefängnis. Seine Freiheit hing nun davon ab, seine Freunde auszuspionieren. 1975 saß Sonntag wieder im Gefängnis und wurde halt ja wieder wegen versuchter Republikflucht angeklagt. Während er im Gefängnis saß, nutzte ihn die Dresdner Polizei weiterhin als Informanten, also sollte er Mithäftlinge ausspionieren. Ja. Und wie gesagt, es gab halt viele Agenten damals, viele Verräter und Spione, also auch dieser Herr Z, der meinte dann, der KGB oder die Stasi, die hatten eine Journalistin an der Hand mit internationalen Verbindungen, dann hatte man so einen Mann hier unter Kontrolle, von dem es hieß, er sei dann später ein hochrangiger deutscher Richter geworden. Also das klingt halt alles schon ein bisschen so nach Sachsensumpf. Und diese Netzwerke wurden halt dann aufgebaut, hier erstmal von der Stasi und vom KGB. Als Sonntag 1986 dann in Westdeutschland ankam, wie gesagt, er bekam die Erlaubnis anscheinend von Putin darüber zu gehen, war seine erste Station Gießen, ein Flüchtlingslager nördlich von Frankfurt. Dann durfte er das verlassen. Er ging in die Frankfurter Unterwelt. Er bekam Arbeit als Portier eines Bordells und während Sonntag sich unter den kriminellen Elementen im Westen etablierte, erstattete er Bericht an Schneider und Putin. Also diese ganzen Unterwäldler, das ist halt alles eine Soße, ne? Tja, und deswegen bräuchte es halt mehr Leute beim Verfassungsschutz, das bräuchte sowieso einen besseren Geheimdienst. Und man muss halt eben dann auch organisierte Kriminalität im Blick haben, man braucht ein großes Referat dafür und es darf halt diese sinnlose Trennung nicht mehr geben zwischen Polizei und Geheimdienst in Deutschland. Ja, weil wenn man das so dumm trennt und wenn man halt eben diese Referate dicht macht wie beim Verfassungsschutz da in Sachsen, dann ja, dann blühen halt eben diese feindlichen Agentennetzwerke und dann haben wir den Salat. Dieser Kühnen erhielt wegen Anstiftung zu Gewalt eine Haftstrafe von 3,5 Jahren. Während er hinter Gittern war, drehten seine Anhänger durch. Gab es hier am 26. September 1980 auf dem Münchner Oktoberfest halt eben diese Bombe, 13 Tote, mehr als 200 Verletzte. 3 Monate später wurden ein jüdischer Gemeindevorsteher und seine Partnerin in ihrem Haus erschossen. 1981 stießen Sicherheitskräfte auf der Jagd nach den Neonazi-Banden auf das größte Waffenversteck hier In einem niedersächsischen Wald waren 88 Kisten mit 50 Panzerfaust, Panzerabwehrwaffen, 14 Schusswaffen und 258 Handgranaten vergraben, mehr als 300 Pfund Sprengstoff, 13.500 Schuss Munition. Das war, glaube ich, eines von mehreren Lagern, die hingen auch so ein bisschen zusammen mit dem NATO-Gladio-Projekt, glaube ich. Und es gab verschiedene Stay-Behind-Netzwerke, nicht nur Gladio. Sonntag wurde schnell Kühnens Unteroffizier, also die rechte Hand, persönlicher Leibwächter, Sicherheitschef und so weiter für Kühnen. Als sich Kühnens Gesundheitszustand verschlechterte, stieg Sonntags Bekanntheit in der Neonazi-Bewegung noch weiter. Plötzlich war er der Chef, sagte Herr Z. Kühnen war an AIDS erkrankt und Sonntag war als nächstes an der Reihe. Das machte aber einige innerhalb der Neonazi-Bewegung nervös. Es heißt, Sonntag war nicht leicht zu trauen, so Ingo Hasselbach, und fügte hinzu, dass Sonntags Arbeit als Zuhälter für viele seiner Kameraden halt einfach inakzeptabel sei. Wir haben Kühnen immer wieder gewarnt vor dem Typen, wir sagten, mit dem Kerl stimmt etwas nicht. Also, wenn russische Netzwerke, vor allem in Ostdeutschland, nach der Wende Einfluss hatten auf Justiz und Polizei, dann konnte man so rechtsextreme Netzwerke schützen und aufbauen zur späteren Verwendung. Also, linke Netzwerke, rechte Netzwerke, whatever. Ja, also, das heißt, es gibt tatsächlich eine gewisse Gefahr, dass halt Ostdeutschland da, dass in Ostdeutschland halt irgendwas passiert, dass dann irgendwie sich dann hier abtrennt und sich den Russen angliedert und so, also da muss man eben schon aufpassen, falls es zu so einer Sache kommt. Weil es ist ja das, was die Russen wollen. Ja, die sagen ja, die DDR gehört eigentlich immer noch Russland und so. Wenn es dazu kommt, kann eigentlich niemand sich wirklich hier dumm rausreden, hier in Deutschland, und sagen, das hatten wir nicht geahnt. Sondern das hätte eigentlich jeder Trottel sehen müssen, dass es halt große Vorbereitungen gibt auf sowas zumindest. Und wenn es halt so war, wie es halt eben dann vorgeworfen wurde mit dem Sachsensumpf, dass da Richter involviert sind und so, wenn dann jemand diese Richter kontrollieren konnte, ja, dann konnten diese Richter nämlich dann auch entscheiden, ja, wir machen jetzt irgendwie das Referat dicht beim Verfassungsschutz, wir schauen hier nicht mehr nach und wir schauen da nicht mehr nach und bla bla bla, ja, und schon kann halt Russland mit seinen Netzwerken bestimmte Operationen hier in Ostdeutschland schützen. Dann, die Wende. Während ein antikommunistischer Mob Putins Büro in der Angelikastraße belagerte, stopfte er Stapel von KGB-Akten in den Ofen, kehrte dann nach Hause in die Sowjetunion zurück. Und dann, innerhalb der nächsten paar Jahre, also in den 1990er Jahren, gab es zunehmend Querfront-Ideen bei Linken in Ostdeutschland. Ja, da haben wir letztens einen Beitrag gehabt, so ticken Wagenknecht und Elsässer wirklich. Also da haben sie sich dann 1996 in dem Buch halt eben unterhalten über diese Themen. Und meinten dann eben so, wie machen wir jetzt weiter? Kriegen wir die DDR irgendwie zurück? Oder warum haben wir die DDR verloren? Und die Wagenknecht war halt damals schon aufgeschlossener für Querfront-Ideen, beziehungsweise sie war aufgeschlossener für halt eine Verbindung von linken und nationalistischen Elementen. Elsässer war noch nicht bereit 1996 für sowas, der sah das als Teufelszeug, aber später schwenkte Elsässer ein auf die Querfront-Idee. Im April 1991 starb Kühnen an den Folgen von AIDS. Und so wurde Sonntag einer der mächtigsten Neonazis in Deutschland. Gerüchten zufolge war der wahre Grund, warum Sonntag das Bordell ins Visier genommen hatte, dass die Zuhälter ihm kein Schutzgeld gezahlt hatten. Sonntag inszenierte sich als der Sheriff, er macht die Bordells dicht und so. Aber er war halt anscheinend doch noch selber verwickelt in die Rotlichtszene. Und dann gab es halt diese Streitereien und dann wurde mit Waffen gedroht und so. Und Sonntag hatte sich verzettelt. Ja, Sonntag lag dann schlussendlich inmitten einer sich ausbreitenden Blutlache auf dem Boden. Die linke Seite seines Kopfes war weggeblasen, glaube ich, mit einer Schrotflinte. Sonntags Gedenkprozession, die 2 Wochen nach seinem Tod stattfand, war Berichten zufolge die größte Versammlung von Neonazis seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Also die haben dem dann gehuldigt, obwohl er ja eigentlich KGB war. Ja, und anscheinend angeführt von Putin, und Putin hasst eigentlich die Deutschen, wegen der alten Nazi-Besatzung von Leningrad. Ups. Dann, dieser Herr Z. lief dann zu westlichen Behörden über und verriet russische Operationen. 2017 gab er an, in einem Zug von Fulda nach Leipzig Ziel eines Attentats gewesen zu sein. So, er sagte, gegen 11 Uhr wurde ich von einem unbekannten Mann von hinten angerempelt, erinnert er sich. Bei diesem Kontakt stieß er einen scharfen Gegenstand in meinen linken Oberarm. Er sagte Entschuldigung und verließ das Abteil in Richtung Vorderseite des Zuges. Die Müdigkeit setzte fast augenblicklich ein, Zuchols Arm begann anzuschwellen. Eine Woche später wurde er ins Krankenhaus eingeliefert. Die Ärzte operierten stundenlang, um die Schwellung zu bekämpfen. Das erinnert an die mysteriöse Attacke kürzlich gegen Chrupalla von der AfD. Ja, der hat auch gesagt, der wurde von irgendjemandem da gestochen. Und dann landete Chrupalla halt im Krankenhaus. Aber die Mediziner, die fanden jetzt nichts von wegen bekannten Substanzen. Ja? Und das ist halt eben das Fiese an der Geheimdienstwelt, weil die sind ja immer an vorderster Front mit neuen Giften und neuen Sachen. Ja? Dinge, die halt möglichst nicht entdeckt werden bei einer Laboruntersuchung. Also ich hatte ja einen Bericht gemacht da vor kurzem über Chrupalla und habe das auch wirklich ernst genommen. Also die Liste der Verdächtigen ist lang, die Ukrainer könnten es gewesen sein oder irgendwer. Ich meine, die AfD hat genug Feinde. Mit ihrer Haltung und mit ihrer Russenfreundlichkeit. Und es ist eben da die große Frage, also wenn jemand Chrupalla so gestochen hat mit irgendeiner Substanz, das kann halt eben innerhalb eines Jahres dann irgendwann wirken oder die Folgen können innerhalb der nächsten 5 Jahre auftreten. Kann irgendeine seltene Krankheit entwickeln oder so, das ist saumäßig gefährlich. Also auch dieser Z, ja, hat gesagt, der wurde gestochen hier im Zug, so richtig so zack und dann läuft der Typ auf und davon. Ja, und Z denkt sich da nichts großartig dabei und dann wird er plötzlich unglaublich müde und landet im Krankenhaus. Und übrigens, Putin, also vor einigen Jahren, Putin wollte um jeden Preis an die Informationen eines Medizinprofessors gelangen. Dieser Wissenschaftler hatte nämlich Zugang zu einer Studie über tödliche Gifte, die kaum Spuren hinterlassen. Z erklärte, es gibt verschiedene Mittel, Menschen gefügig zu machen, Überredung, Bestechung, Erpressung. Bei dem Professor wählte Putin offenbar das Kompromat, das Unterschieben von kompromittierendem Material in dem Fall. Z sagte in einem Gespräch mit Korrektiv, Georg S. habe ihm befohlen, pornografisches Material aus dem Stasi-Archiv zu besorgen. Es sollte dem Professor untergeschoben werden, um ihn zu erpressen. Die Leute von Korrektiv meinten dann, wir haben den Dresdner Professor gefunden und ihn gefragt, ob er mit pornografischem Material erpresst wurde. Er streitet das ab. Doch Jahre später finden Polizeiermittler während einer Hausdurchsuchung im Schlafzimmer von Georg S. eben jenes pornografische Material, mit dem der Professor angeblich gefügig gemacht werden sollte. Was für eine Art Pornografie kann das nur gewesen sein, fragt man sich. Also das, so wird hier anscheinend Politik gemacht in Deutschland. Ja, und klar, verschiedenste Geheimdienste aus verschiedenen Ländern arbeiten hier das heißt, dass verschiedene Geheimdienste aus verschiedenen Ländern arbeiten halt mit solchen Methoden. Also, dann. Von 1983 bis 2014 ist Putin mit Lyudmila verheiratet. Für sie ist die Zeit in Dresden prägend. Ich glaube, irgendeine Freundin von ihr wurde abgeschöpft vom Verfassungsschutz oder BND, wenn ich mich recht erinnere. Also sie hat dann irgendwie ein Fable entwickelt für alles Deutsche. Ende der 90er Jahre nutzte Lyudmila die Büroräume und angeblich das Faxgerät des Dresdner Bankchefs in Russland. Geleitet wird die Dresdner Bank in Russland von Matthias Warnig, einem alten Bekannten Putins. Warnig arbeitete später bei Nord Stream, der Betreibergesellschaft der Ostsee-Pipeline, für die auch Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder arbeitete. 1994 verunglückt Lyudmila Putina in St. Petersburg bei einem Autounfall und wird schwer verletzt. Ja, wer weiß, was da dahinter steckt. Ich meine, klar, die Leute in Russland fahren natürlich, also gibt es viele Unfälle und so, das kennt man ja von YouTube und den ganzen Dashcam-Videos aus Russland. Putin steigt derweil in Russland zum mächtigsten Mann auf. Ja, und also es sind dann so Sachen überliefert, wo Putin dann abgelästert hat über seine Frau da. Das ist so ein Spruch, ich glaube, sie sei, es ist wie so eine Maschine, du steckst Zucker rein und sie wird dick oder sowas. Irgendwie Ludmilla hat dann, glaube ich, ihr Leid geklagt an einer Bekannten und die wurde dann abgeschöpft vom BND oder sowas und am Verfassungsschutz. Irgend sowas in der Art. Ja, also, wissen nicht, warum sie jetzt unbedingt exakt da verunglückt ist im Auto in St. Petersburg. Ja, Putin erlebte diesen großen Aufstieg in Russland. Also er war dann erstmal Geheimdienstchef hier, FSB. Und laut Litvinenko hatte dann Putin alle möglichen Archive bereinigt und versucht halt belastendes Material da irgendwie halt rauszubringen. Wer weiß, wer sonst noch Kopien hat von diesem belastenden Material. Ich meine, es ist ja eine Sache, dass die Russen sehr stark Britannien infiltriert haben, aber es kann auch umgekehrt eine sehr starke Infiltration sein, beziehungsweise der Hochadel, der auch nicht nur das britische Reich kontrollierte, sondern auch das russische Zarenreich. Wer weiß, ob der Hochadel nicht nach wie vor die Fäden zieht. Ja, und dann passierte nämlich noch hier was. Putins Vater erkrankte schwer an Krebs. Die Ärzte erkennen den Krebs von Putins Vater erst nicht richtig. In den Krankenhäusern in St. Petersburg fehlt es an moderner Medizintechnik. Und wir wissen ja, wie das ist. Du musst ja eigentlich das bestmögliche, die bestmöglichen Bilder haben, also halt hier mit verschiedenen Gerätschaften. Und dann brauchst du ein ganz, ganz geübtes Auge, um halt Krebs möglichst schnell zu erkennen. Dann brauchst du halt die Labordiagnostik etc. So, also für Wladimir Putin war sein Vater anscheinend ein großer Held. Der hatte ja irgendwie da Operationen gemacht, hier gegen die Nazis, der Vater und so. War dann eigentlich so gut wie tot. Auch die Mutter war, glaube ich, von Wladimir Putin war dann so gut wie tot, aber irgendwie haben sie es dann doch noch so geschafft, haben dann doch noch überlebt. Wladimir Putin war da als stellvertretender Bürgermeister dann für ausländische Investitionen verantwortlich. Aber er hat verschachert, was ging, um für ein großes KGB-Projekt Geld ins Ausland zu bringen, vor allem in die City of London. Ja, also das heißt, die einen lesen das jetzt so, Putin war halt eben so korrupt, wie es halt eben das KGB-Projekt so vorgesehen hatte, möglichst viel Volksvermögen in die City of London bringen. Also man sagt halt, Putin war selber verantwortlich für die schlechte medizinische Versorgung da in Russland, in St. Petersburg. Und dementsprechend sei er irgendwie mitschuld, eben dass halt die medizinische Behandlung von seinem Vater halt nicht gut genug war. Auf der anderen Seite, ja, wenn du halt hier aus einer wichtigen Familie stammst, kriegst du halt schon bessere Kliniken und so. Also es ist ein bisschen nebulös, wie man das jetzt zu werten hat. Aber ich denke mal, Wladimir Putin und andere, die lesen das halt eben dann anders. Und sie sagen halt, schuld waren praktisch die Nazis mit ihrer Belagerung von Leningrad und halt eben dann die ganzen Toten auf der russischen Seite beim Zweiten Weltkrieg. Und das habe halt eben dann zu diesen langfristigen Folgen geführt und deswegen war die Versorgung dann so schlecht. Mit medizinischen Geräten und so weiter und so fort. Also das heißt, im Endeffekt kann es durchaus sein, dass diese Krebserkrankung von Wladimir Putins Vater, dass das halt eben auch nochmal so, ja, dass das auch nochmal diese Deutschfeindlichkeit verstärkte von Wladimir Putin. Ja, also die Putins Kindheit war nicht schön, ja, die Stadt war ein ziemliches Chaos und die Eltern waren traumatisiert und dann kriegt der Vater auch noch Krebs. Und ja, vielleicht gibt es da wirklich dann diese extrem tiefsitzende Abneigung gegen die Deutschen. Und wie gesagt, von frühester Kindheit an, Putin hatte als Kind eben diese Reihe gesehen im Fernsehen oder im Kino, Schild und Schwert, da ging es ja darum, die großen KGB-Helden und so, und das Hauptziel war wirklich Deutschland. Ja, und dann später beim KGB war dann Putin mit Leidenschaft dabei, eben hier Netzwerke aufzubauen in Deutschland, auf deutschem Boden halt in der DDR und dann eben natürlich auch in Westdeutschland. Ja, um Deutschland halt unter Kontrolle zu kriegen. Das ist so die Situation. Ja, also der KGB verlagert einen Haufen Geld ins Ausland, in die City of London. Britannien ist von Russland stark unterwandert. Immer wieder gab es Pädo-Vorwürfe gegen Briten, also gegen Premierminister Heath, Louis Mountbatten und viele andere. Kincora Boys Home Skandal und. Also, und dann hatte ich eben noch ein bisschen was angefügt hier über Putins Adelsverbindungen. In dem neuen Buch Putins People von Catherine Belton findet sich eine interessante Anekdote. Ein Westbanker erzählte die Geschichte von seiner Tante, die russische Prinzessin Tatjana. Die einen Deutschen von Metternich-Adel eingeheiratet hatte und in einem Schloss nahe Wiesbaden lebte, nahe der Haupt-US-Militärbasis. Sie erzählte, wie beeindruckt sie gewesen sei von dem jungen KGB-Offizier Wladimir Putin, der sie in ihrem Zuhause besucht hatte und dort die Beichte abgelegt hatte. Also schon in Funktion des KGB. Also Putin hatte schon diese KGB-Rolle damals inne. Und macht dann rum mit Adligen, die ja in Deutschland generell sehr, sehr stark vertreten sind. Ups. Tatjana Hilarionovna, Prinzessin von Metternich-Winneburg, war geboren in Petrograd, also St. Petersburg, wo Putin herkam und später Vizebürgermeister wurde. Tatjana von Metternich-Winneburg war die Tochter von Prinz Hilarion Sergejewitsch Vasilchikov und Prinzessin Lydia Leonidovna Vyasemskaya. Sie war die Witwe von Paul Alfons, Prinz von Metternich-Winneburg, war die letzte Vertreterin des Hauses Metternich-Winneburg. Die heute noch lebenden Träger des Namens Metternich-Sandor stammen von Franz Albrecht Metternich-Sandor ab, der mütterlichseits ein Nachkomme des Fürsten Clemens Wenzel Lothar von Metternich-Winneburg war. Und dieser Clemens Wenzel war unglaublich wichtig. Also Franz Albrecht war ein Sohn des Herzogs von Ratibor aus dem Hause Hohenlohe-Schillingsfürst. Unglaublich wichtige Verbindungen. Prinz Max Egon zu Hohenlohe-Langenburg war wichtig für die Nazis, könnte für die Briten spioniert haben. Siehe auch das Buch von Karine Urbach. Also dann die Backstory: Nach dem Aussterben der Grafen von Gleichen im Jahr 1631 erhielten die Grafen von Hohenlohe-Langenburg die thüringische Grafschaft Obergleichen mit Ohrdruf im Herzogtum Sachsen-Gotha. Die zu Hohenlohe-Langenburgs hatten Querverbindungen zu den Häusern Sachsen-Meiningen und Schleswig-Holstein-Sonderburg. Queen Victoria und Prinz Albert waren verwandt mit Fürstenhäusern wie Coburg, Leiningen und Hohenlohe. Und natürlich bei Schleswig-Holstein haben wir die Verbindung zu Schleswig-Holstein-Romanow-Gottorf, also die Zarenlinie in Russland. So wurde immer wieder vermutet, dass Putin abstammt von russischen Adligen aus Twer, die ehemalige Hauptstadt eines mächtigen mittelalterlichen Staates, eine vorbildliche Provinzstadt im Russischen Reich, gibt heute die Stadt Twer und den Oblast Twer, der angrenzt an Moskau, also da, wo es wichtig ist. Aus dem Geschlecht der Vasilchikows, zu dem diese Tatjana von Metternich gehörte, ja, und in Tatjanas Schloss da kam der junge Putin zu Besuch vom KGB. Also aus diesen Vasilchikows übernahmen viele Leute dann hohe Ämter am Hof der russischen Zaren. Alexander Semjonowitsch Vasilchikow war einer der Favoriten und Liebhaber der russischen Zarin Katharina der Großen. Also, man vergleiche Wladimir Putin und Lord Louis Mountbatten. Ilarion Vasilchikow wurde von Zar Nikolaus I. von Russland in den russischen Grafenstand erhoben. Es gab aus der Familie Vasilchikow viele Generäle unter den Zaren. Tatjana von Metternich beschaffte Lebensmittel für St. Petersburg nach dem Fall der Sowjetunion über den Orden von St. Lazarus auf Jerusalem. Putin wurde in der Presse zitiert mit wohlwollenden Worten für sie. Und dieser Orden ist hier auch natürlich einen Blick wert. Also der sogenannte Lazarusorden war eine christliche ritterliche Ordensgemeinschaft von Hospitalitern, die im 12. Jahrhundert in Jerusalem gegründet wurde. Also gab es ja die Johanniter, heute Malteser, Mauritiusorden und so weiter. Heute gibt es verschiedene Orden, die sich in der Nachfolge des alten Lazarus-Ordens sehen. Also sehr interessante Backstory hier. Den Forschern gelang es nicht, den Ursprung des Nachnamens Putin zurückzuverfolgen. Es gibt eigentlich nur einen Putin, Wladimir Wladimirovich Putin und seinen Vater und so. Also und Manche sagen, Putin sieht aus wie der Fürst Mikhail Tverskoi. Ja, ist Putin ein Nachkomme des Tverer Prinzen? Alle Putins stammen ursprünglich aus dem Clan der Putins aus der Region Twer. Uneheliche Nachkommen von Adelsfamilien erhielten oft kürzeste Namen. Der russische Schriftsteller Pnin zum Beispiel war ein unehelicher Sohn von Feldmarschall Repnin. Also man kürzt den Namen. Es gab viele andere Gelegenheiten, also viele andere Beispiele. Betskoi statt Trubetskoi, Gribov statt Gribojedov. Mal eine Silbe rausgenommen. Im Familienbuch der Region Twer wird der Name Putyatin, ein Clan russischer Fürsten, erwähnt. Dieser Clan brachte in Russland viele herausragende militärische Führer und so weiter vor. Einer der ältesten Clans der russischen Geschichte. Wenn Präsident Putin ein Nachfahre des Putyatin-Clans ist, bedeutet dies, dass Wladimir Putin eine Beziehung zu allen Königsfamilien Europas hat. Also zum Beispiel eben dann auch Schleswig-Holstein, gegebenenfalls, oder halt eben diese Europäer. Ja. Vielleicht ist es, war er sogar, vielleicht sogar verwandt mit Louis Mountbatten. Ja. Also da ist auch noch vieles, vieles geheim und muss ergründet werden, weil das hat natürlich dann erhebliche also es hat natürlich dann erhebliche Konsequenzen, was da eben damit zusammenhängen kann. Also, werfen wir einen Blick hier in den Chat heute Abend. Also, Leute kommentieren hier über irgendein Tonproblem. Also, ich hätte wahrscheinlich nochmal den Computer total rebooten müssen und das Audio-Interface nochmal starten müssen. Wie gesagt, wir haben unsere Hauptsoftware, die wir hier verwenden, haben wir neu, also die neueste Version drauf gespielt. Und eigentlich werden dann alle Einstellungen so übernommen, aber wie gesagt, es kann immer mal irgendwas sein. Und sollte ich behoben haben, bis zur nächsten Sendung. Hier schreibt jemand im Chat, hier heißt es, ich finde es erschreckend, wie amateurhaft Deutschland aufgestellt ist in der Sicherheit, aber scheint Vorsatz zu sein, ich mag gar nicht wissen, wie es in Österreich ist. Naja, Österreich ist wieder ein ganz eigenes Kapitel, ne, die seltsamen Russenverbindungen und so, und auch da wird ja auch mit einem Adel gearbeitet oder halt so mit älteren Eliten gearbeitet und man verspricht denen halt eine glorreichere Zukunft, wenn man sich an die Russen bindet und so, aber das ist halt eben dann brandgefährlich. Also. Also dann heißt es, hier schreibt jemand, das Oktoberfest-Attentat geht auf Stay-Behind-Gruppen der NATO zurück. Well, also das ist ein ganz, ganz kompliziertes Kapitel. Also es gab ja nicht nur das Gladio-Netzwerk und praktisch alle Gladio-Strukturen waren den Russen sowieso bekannt. Die Russen hatten ihr eigenes Programm. Also gab es ja mehrere. Es gab halt eben zum Beispiel in der DDR diese AGM-Gruppe, hieß sie, glaube ich. Gibt es auch eine neue Studie, relativ neu aus Deutschland, die ich ausgewertet habe dazu. Also hat man im Prinzip die britische SOE kopiert, die Special Operations Executive, und halt Teil der SAS kopiert. Und auch der Mossad oder halt Sayeret Matkal mit Benjamin Netanyahu, das ist alles das gleiche Training. Also man hat eben diese Spezialtruppen und im Fall der Fälle wäre der Befehl gegeben worden und dann sickern dir bis zu 3.500 Spezialkommandos, sickern dir dann von der DDR irgendwie nach Westdeutschland rüber und machen Attentate und springen Sachen in die Luft, also an den neuralgischen Punkten. Ja, und Putin hat eben dann auch Informationen beschafft für das Kombinat Robotron über halt das westliche Stromnetz, Stromsystem, also eben die Gefahr von Blackouts und so. Ja, und dann gab es halt neben Gladio noch andere Stay-Behind-Netzwerke und das war halt immer so ein Stiefkind von der CIA meistens. Also die haben da halt so rechtsextreme Leute rekrutiert und so, aber das war halt immer sehr, sehr wackelig und wabbelig und totales Chaos. Und das Oktoberfest-Attentat ist halt immer noch sehr, 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 sehr ominös in dem Bereich. Also es gibt ja nicht viele brauchbare Studien zum Thema Gladio. Gab ja dann die eine Studie von diesem Typen, der jetzt irgendwie so, der halt eben so ein krasser Russenunterstützer ist, also ein richtiger, ja, Also halt jemand, der immer nur über die NATO lästert und nie über die Russen und so. Furchtbares Zeug. Furchtbares Zeug. Schreibt jemand im Chat noch, oh, Needle Spiking wie bei Chrupalla. Also es betrifft hier diesen Herrn Z, der da für die Russen arbeitete und dann übergelaufen war und dann hat ihn jemand im Zug gestochen und so. So schnell im Vorbeigehen und dann meinte dieser Z, ja, er wurde dann todmüde und landet im Krankenhaus. Also das kann jetzt auch eben Chrupalla passiert sein. Und ich habe eben, als es passiert ist mit Chrupalla, habe ich eben dann den ganzen Background nochmal aufgedröselt und erklärt. Also es kann durchaus sein, dass auch die Russen versuchen, halt eben bestimmte Leute aus der AfD irgendwie, aus der AfD rauszudrängen. Also die Liste der Verdächtigen ist lang. Ja. Also Feinde hat die AfD sehr viele. Und wenn man sich auf die Russen einlässt, das ist halt eben dann auch eben so eine Sache. Hier mal jemand im Chat, das kann auch nur eine Warnung gewesen sein. Ja, durchaus, absolut. Also vielleicht war das eben eine harmlosere Substanz, die halt jemand nur kurzzeitig außer Gefecht setzt und so. Soll halt ein gewisses Signal senden. Ja, und normalerweise ist es ja so. Die Russen versuchen natürlich dann, wichtige deutsche Personen hier zu rekrutieren, aber auch deren Umfeld zu verseuchen, ja, mit Informanten. Und dann haben die Russen eben theoretisch die Möglichkeit, Leute außer Gefecht zu setzen. Also wenn dann irgendwie der persönliche Assistent eben ein Verräter ist oder sowas, der kann immer mal irgendwo Gift mit reinmischen. Das hat man ja auch gesehen da so ein bisschen, was die Infiltration anbelegt, mit Michael Kühnen. Also Kühnen war ja auch irgendwie verwickelt mit verschiedenen Sachen. Aber dann seine rechte Hand, dieser Sonntag, der Sonntag arbeitete für den KGB. Ja, und wer weiß, wie sich Kühnen tatsächlich AIDS eingefangen hat oder HIV. Wer weiß, wie das wirklich passiert ist. Und ich meine, selbst die Neonazis haben dann gewarnt. Neonazis haben gewarnt vor Sonntag und gesagt, der macht im Rotlichtmilieu rum. Und ich meine, heute haben wir teilweise so komische Gestalten, die machen halt in der rechten Szene rum. Haben dann irgendwie noch Verbindungen ins Rotlichtmilieu, so die Motorradgangs und Drogenschiebereien und so. Das ist alles eine furchtbare Soße. Ich meine, wenn dann nicht mal der Verfassungsschutz Personal hat und wenn die nicht mal richtig im Bereich organisierte Kriminalität fahren dürfen. Ich meine, gute Nacht, ne? Hier, Johnny schreibt hier im Chat, fahr doch mal zusammen mit Oberhauser in ein Archiv nach Twer und suche nach Putins Vorfahren. Dürfte ein lustiger Männertrip werden. Ja, und der endet dann in irgendeinem Folterkeller oder in irgendeinem nassen Grab oder sowas. Also ich meine, also einer meiner Vorfahren, das war glaube ich der Großvater meiner Mutter. Also es war die Familie Roder, ja. Müssen die Roders gewesen sein. Da habe ich letztens auch mal ein Bild gezeigt hier auf Social Media. Das ist irgendwie das ist halt irgendwie mein Vorfahre. Die waren halt irgendwie alles Deutsche und sind halt irgendwann mal nach Russland rüber, weil halt es eben hieß, da ist die Zukunft in Russland, ist Platz und da kannst du halt irgendwie erfolgreich sein und so. Und dann sind die da rüber, meine Vorfahren. Auf dem Foto hatte der, glaube ich, eine Kosakenuniform an oder sowas. Und er hat so ein Gesicht wie Brad Pitt, ja. Mit dieser komischen Mütze auch. Ich sag, wenn ich so aussehen würde wie der, hätte ich wahrscheinlich wesentlich mehr Follower. Aber der hatte dann so eine Pferdezucht aufgezogen unter den Zaren. Und dann kamen die Kommunisten an die Macht und dann galt er irgendwie als Kulak oder whatever und dann landet er in einem Lager, ich glaube sogar in Kolyma oder ich weiß nicht mehr genau, das muss ich mal näher aufdröseln. Also und dann gab es halt irgendwie dann praktisch da gab es dann eben den Sohn irgendwie und der ist dann also der Vater von meiner Mutter und der ist dann irgendwie nach Deutschland zurück. Ist eine ziemlich abenteuerliche Geschichte, was da passiert war. Und meine Mutter hat immer gemeint, ja, eines Tages will sie da mal hinreisen und so ein bisschen so die Vergangenheit da aufdröseln und irgendwo gibt's da noch Verwandte, die dann, glaube ich, auch wieder hierher kamen und so, die ich noch nie gesehen habe. Aber wenn sie da, glaube ich, einen Fuß hinsetzen würde auf russisches Gebiet, das könnte heikel werden. Weil ich glaube, der Vater meiner Mutter, der durfte da eigentlich genauer gesagt gar nicht raus aus Russland oder irgend sowas. Also das hat meine Mutter mir immer erzählt, wenn die da einen Fuß hinsetzt, dann kämen sie da vielleicht gar nicht mal raus. aber das war, glaube ich, noch zu Zeiten, das hat sie da erzählt, das war, glaube ich, noch so in den 90er Jahren und zuvor, da war das noch ein bisschen heißer, das Thema. Aber wenn ich da hingehen würde, ja, sayonara. Sayonara. Ich meine, es wäre auch für die Locals da in Twer eben unglaublich gefährlich, danach zu bohren, weil ich meine, ich habe ja in den letzten Jahren saumäßig viel geforscht zu adligen Strukturen, hochadligen Strukturen und ich meine, ich konnte eh schon saumäßig krasses Zeug ausgraben. Und dann hast du eben noch die Geheimnisse da von Putins Vergangenheit. Ja. Und das mit diesen unehelichen Kindern, das habe ich immer wieder erklärt hier im europäischen Adel. Das heißt irgendwie so ein adeliges, hochadeliges Paar, die hatten bis zu 10 reguläre Kinder. Und dann hatten sie noch irgendwie, teilweise gab es dann noch so in der Generation 30, 40 halt irreguläre Kinder außerhalb der Ehe. Meistens waren diese Kinder dann mit anderen Adligen, teilweise auch niedrigeren Adligen und so. Und diese Kinder hatten dann nicht diese offiziellen Titel und hatten dann oftmals auch ganz andere Namen. Und das macht es halt dann für Historiker schwierig bis unmöglich nachzuverfolgen, wer stammt wirklich von wem ab. Ja, ich hatte auch dann Forschung genannt über Amerika, wo dann die vielen amerikanischen Präsidenten abstammen von Anjou Plantagenet. Also die Plantagenets hatten ja mal Britannien unter Kontrolle und Teile von Frankreich. Und die Plantagenets waren verbündet mit den Welfen und die waren dann alle quasi gegen die den französischen Adel, also die Carpetinger Bourbonen. Dann heißt es hier im Chat, die von Langenburgs haben auch ein Automobilmuseum in ihrem Schloss. Charles kommt recht gern vorbei, dort um Biolandzucht zu beklatschen. Gibt es diesen Film Der Bauer und sein Prinz. Das ist okay. Da muss ich mal genau nachschauen. Die Langenburgs. Was macht ein junger Putin? Schon beim KGB. Was macht der junge Putin bei dieser Prinzessin Tatjana da in dem Metternich-Schloss? Ja, und das hatte ich ja, glaube ich, in der letzten Sendung erst mit Jeff Nyquist, eine englische Sendung auf kandorintel.com. Also Nyquist ist super interessiert an diesem einen Metternich, der halt mit den Briten rummachte, war eigentlich für die Österreicher tätig, aber machte mit den Briten rum und ich glaube, dieser Metternich hatte auch eine eigene Geheimpolizei auf deutschem Boden dann mal irgendwie geleitet oder ein anderer Metternich, also es ist eine ganz, ganz heftige Geschichte. Und und das ist eben dann so eine Sache, wenn die eigentliche Geschichte, die eigentlichen Familien, die eigentlichen Kreise, auf die es ankommt, fast niemand weiß irgendwas über diese Leute. Ich meine, wenn du irgendjemandem sagst, hey, sagen dir diese Namen etwas, Welfen, Bettina, Reginare? Nö. Ich meine, wenn du jetzt sagst so, ja, von Langenburg, das hat vielleicht der eine schon mal gehört, oder halt Schleswig-Holstein, also diese Adelslinien, die nach Orten benannt sind, Hessen und so, Mecklenburg. Ja, das ist noch geläufig, aber jetzt so Welfen, Bettina, Reginare, albertinische Bettina, also die verschiedenen Unterlinien der Wettiner und so. Das kennt keiner. Obwohl das wichtigste Zeug ist. Ever. Ich habe dann gesagt in der englischen Sendung mit Nyquist, das schnallen viele Amerikaner auch gar nicht. Es gab hier so viel krasse Geheimdienstnetzwerke hier in Deutschland, Europa. Und diese Geheimnetzwerke hatten eben Einfluss auf den Rest der Welt. Das war alles brandgefährlich. Die Leute wissen eigentlich nichts über diese Netzwerke, sondern stattdessen gab man den Leuten halt diesen Verschwörungskrempel, also diese Fake-Kampagne, die auf den adligen Geheimdienst und die Briten zurückging, ja, von wegen, das sei alles eine jüdische Verschwörung und so, die Adligen hatten keine Geheimdienste, aber die Juden hatten irgendwie so einen super-mega-Geheimdienst und so einen Quatsch, das ist echt der Wahnsinn. Hier ist es im Chat noch, Gerhard Wisniewski hat auch mal zu Baerbock geforscht und sich gewundert, dass man kaum etwas über ihre Vorfahren findet und es den Familiennamen ansonsten kaum gibt. Ja, also vielleicht waren die Baerbocks mal, oder stammt Annalena Baerbock ab von irgendeinem, also vielleicht stammt sie ab von irgendeinem Bediensteten hier vom Welfenadel, weil sie ist ja aufgewachsen in der Nähe von so einem Welfenschloss. Und das Schloss stammt von demselben Adligen, der Gründer war von der London School, der Begründer war von der London School of Economics, wo sie dann später studiert hatte. Wo sie da magisch irgendwie reinkam. Ja, und ja, also vielleicht gibt es sogar eine adlige Verbindung von Baerbock, es kann auch sein, vielleicht hatte sie deswegen so eine Blitzkarriere dann hingelegt. Und sie studierte ja, glaube ich, in Hamburg, da war ja auch irgendwie, glaube ich, dann dieser Habeck. Und das ist halt einfach so dieses Territorium von den Equites Originarii. Das ist der uralte Adel dort in der Region. Ja, die Equites Originarii heißen die. Und das Ding ist halt das, da hat mich dann auch eben Nyquist dann auch noch gelöchert. Fragt mich dann, was hältst du von Baerbock, weil sie halt jetzt in Amerika auftritt, im Fernsehen oder aufgetreten war und gibt sich so als Hardliner und Conservative und die wundern sich in Amerika alle. Wer ist denn die komische Ische, ne? Irgend so eine Grüne, so eine Grünine, so eine Grüninöse, die dann halt irgendwie so einen auf Hardcore macht, so mit Ukraine und Dinge. Die wissen nicht so richtig, was sie von erhalten sollen. Genauso wenig mit Ursula von der Leyen, wo die sich fragen, was ist denn das für eine? Also irgendwie adeliger Background und so. Hä? Und ich habe dann so erklärt, naja, Baerbock und Ursula von der Leyen, die haben halt eben diese adligen, also Baerbock ist es nebulös, aber von der Leyen hat eben diesen adligen Background. Ihre Familie stammt eigentlich aus Hannover, Welfenhochburg, also eine begünstigte, privilegierte Familie, eine sogenannte hübsche Familie, dann hat sie einen Adel noch eingeheiratet und so. Und ich habe dann gesagt, naja, ich sehe da bei denen jetzt eher eine britische Bindung. Bei den beiden Damen, jetzt nicht eine russische Bindung, wie bei vielen anderen Politikern hier. Aber das Problem ist halt, Britannien ist halt im Mindesten total unterwandert von den Russen. Auf der anderen Seite, ja, hast du halt eben diese hochadeligen Netzwerke, die womöglich hinter der kommunistischen Revolution in Russland stecken. Also das war ja auch so eine Sache, was die Hohenzollern versucht hatten in Preußen, da sind wir wieder in Ostdeutschland, ja. Die Hohenzollern, auch dann mit Leuten wie Bismarck an der Hand und so, die haben ja auch versucht, in das Sozialismus-Game-Spiel einzusteigen. Also da wollte man eben vorbeugen, dass halt die Linken da nicht außer Kontrolle geraten, dass halt dann die Obrigkeit selber Arbeitsschutzgesetze macht und halt, ja, wie viel jemand arbeiten muss und Löhne und Versicherungen und so. Also eine Art rechter Sozialismus. Und dann hattest du diese Infiltration der linken Kreise durch die preußischen Geheimdienste. Also das waren dann auch adlige Familien. Der von Westfalen-Clan, in den hatte ja dann Karl Marx eingeheiratet und Karl Marx war anscheinend ein Informant. Gab es ja eine linke Studie darüber, aber ich habe dann meine eigene Untersuchung dann gemacht. Das waren eben so Familien, also von Westfalen, die hingen dann mit anderen zusammen, die waren dann in den Illuminati mit drin und mit Britannien verbunden, wo ging Karl Marx dann hin? Nach Britannien. Also man wollte die linken Kreise unterwandern, man wollte die kontrollieren und man wollte so eine Art, ja, gesteuerten Sozialismus oder halt einfach so ein System haben in Preußen. Das heißt, der Adel bleibt und drunter ist alles halt so verwaltet. Quasi sozialistisch verwaltet. Ja, die Hohenzollern wollten in das Sozialismus-Game einsteigen. Und ähnlich war das also die Idee von den Briten und von den Verwandten auf dem russischen Zarenthron. Die haben sich dann auch gedacht, hey, wir kontrollieren die Linken über die Geheimdienste. Warum behalten wir nicht die Zaren in Russland und verwalten alles unterhalb der Zaren hier, verwalten das dann alles sozialistisch in Russland? Ja, und vielleicht ist dieser Plan dann schiefgegangen oder der Hochadel behielt tatsächlich die Kontrolle die ganze Zeit. Und das würde halt unsere gesamte moderne Geschichte komplett abändern und hätte auch jetzt größte Auswirkungen auf die heutige Sicherheitslage. Ich habe letztens so einen Artikel gelesen in irgendeinem Bundeswehrmagazin, wo dann eben so eine Karte gezeigt wurde, ich glaube, die Arktis war das. Also da sieht man halt so die Karte zentriert. Ja, siehst du diese ganzen Eismassen. Ja. Auf der einen Seite hast du halt das große Russland. Auf der anderen Seite ist dann halt Alaska. Dann kommt Kanada, was ja unter Kontrolle der Krone ist. Und dann hast du noch Grönland, was zu Dänemark gehört. Und Dänemark ist ja auch Hochadel. Und gab immer die Befürchtungen, dass die Russen halt dann irgendwie Truppen landen in Kanada oder in Alaska und so. Und wenn tatsächlich der Hochadel auf beiden Seiten, Ost und West, wenn der Hochadel tatsächlich da die Strippen zieht, dann kann der natürlich auch größere Konflikte planen und inszenieren. Also ein von Anfang an gesteuerter Konflikt. Ja, dass man also ein Drehbuch festlegt und dann zack, 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 spult man dieses Drehbuch ab. Das ist eine der gefährlichsten Situationen aller Zeiten. Es wäre wesentlich harmloser, wenn es so wäre, wie man halt es für gewöhnlich annimmt. Dass halt einfach dann die NATO gegen den Ostblock ist und die halten sich gegenseitig in Schach und es ist eigentlich immer nur ein kalter Krieg, ab und zu ein paar Stellvertreterkriege. Aber es lohnt sich für die Supermächte halt nicht, sich gegenseitig fertig zu machen. Also behält man halt diese Situation einfach immer bei. Ja, die normale Sichtweise wäre harmloser. Also das wäre wahrscheinlich besser. Ja, besser als das, was ich vermute, also was ich befürchte. Also, dann heißt es hier im Chat, dieser TV-Beitrag, der Bauer und sein Prinz, geht darum, das alte, geht darum, die alte schwäbisch-hallische Bio-Schweinezucht zu pushen, deswegen will Charles, König Charles nehme ich hier an, hier alles auf Naturpark à la Hunger Games umstellen. Oh nein. Dann heißt es hier noch, Hannover soll die Stadt mit den meisten Freimaurerlogen in Deutschland sein. Ist das mit ein Grund, dass so viele Spitzenpolitiker aus der Ecke kommen? Ja, also oftmals findest du Hessen und Hannover. Ja, da sind die wichtigen Dinge. In Hessen war die Geldwaschmaschine, die magische von der CDU, gemanagt von Prinz Kasimir zu sein. Wittgenstein war das, glaube ich. Dann bestimmte Parteien hatten halt da ihren ersten großen Start in Hessen. Und so weiter. Und es gab ja mal dieses deutsche Logensystem, die strikte Observanz. Und dann haben die sich zerstritten und dann wurde eben schon vermutet, es gibt geheime Führungszirkel, die geheimen, glaube ich, geheimen Oberen hatte man das genannt. Keiner wusste so richtig, wer das war. Verschwörungsautoren wie Nesta Webster haben später geschrieben, die Juden waren die geheimen Oberen und Nesta Webster bekam dann Werbung von Winston Churchill in der Presse. Aber Churchill war beteiligt an einem riesigen Täuschungsmanöver gegen die Nazis. Also dieses ganze Juden-Quatsche, das ist alles nur halt eine Masche von den Geheimdiensten. Also diese typische Verschwörungsvorstellung, das stammt von den Geheimdiensten. Und dann meinte Nesta Webster noch so in ihrem Buch, quasi strikte Observanz, dieses deutsche Freimaurer-Logensystem, das ist irgendwie auseinandergegangen. Teilweise sind Leute dann zu den Illuminaten gegangen und so. Als die Illuminaten dann geplatzt waren, wegen halt Schlamperei und halt ein bisschen Pech, dann irgendwie schrieb der Herzog von Braunschweig, schickte dann so ein Memo an alle irgendwie Freimaurer-Logen und warnte vor einer geheimen Verschwörung. Wahrscheinlich war der Mr. Braunschweig selber beteiligt an der Verschwörung mit seinen anderen hochadligen Freunden. Aber als Ablenkungsmanöver hat man gesagt, ja, irgendwelche nebulösen Kräfte. Ja, und drei Jahre nach diesem Memo an die Freimaurerlogen, 3 Jahre danach kamen diese Verschwörungs-Bestsellerbücher von John Robison, hier fürs englische Publikum, ja, der war von der Royal Society, großer Freund von King George. Baruels Buchreihe hier für das katholische Publikum in französischer Sprache zunächst. Dann gab es die deutschen Autoren, August von Stark und Göchhausen und diese ganzen vermobbten Diener des Adels und so. Und das war eben auch interessant in der letzten Sendung mit Jeff Nyquist, meine englische Sendung, zum Thema Verschwörungstheorien habe ich gesagt, ja, es gab noch diese ganzen deutschen Autoren, ja, von denen er gar nichts weiß, weil einfach die weniger bekannt sind außerhalb Deutschlands. Und irgendwie der eine, wie Göchhausen oder einer von diesen Typen, der war irgendwie so ein Einfluss noch für Baruel und es war einfach so eine breite angelegte Aktion. Ja. Man hat das also ein bisschen auseinandergehalten. Also Robison hielt sich dann fern von Baruel, aber die Verschwörungsbücher waren im Prinzip gleich aufgebaut. Also man hat dann gesagt, also das britische Freimaurertum ist total brav und königstreu und total clean, aber diese französischen Logen und die deutschen Logen, um Gottes Willen, die machen lauter komische Sachen. Ja, da meinte dann Robison, er war in den europäischen Logen. Und das hat ihm da gar nicht gefallen. Und dann erzählte irgendwie Baruel in seinen Verschwörungsbüchern eine ähnliche Geschichte. Also er sei da irgendwie eingeführt worden, blitzmäßig in irgendeine komische Loge. Und die wollten ihn dann gleich zum absoluten Treue-Loyalitätsschwur nötigen. Und er wollte eigentlich nur gehen. Meine Herren. Hier schreibt Malcolm im Chat, es gibt viele Bücher über Welfen, Bettina und Reginare auf Amazon. Ja, die werden auch bestimmt 3-mal im Jahr verkauft oder so. Klar, es gibt natürlich, wegen der langen deutschen Geschichte, gibt es natürlich dann Abhandlungen zu Welfen, Bettina und Reginaren. Aber diese Abhandlungen, da müsste man sehr viele davon natürlich lesen und halt eben dann abgleichen mit halt eben den anderen Geschichtsbüchern über wichtige Ereignisse. Und dann müsste man versuchen, halt eben die geheimdienstliche Ebene zu rekonstruieren. Weil jetzt irgend so eine lokale Geschichte mit diesen Hochadligen, da, oder generell, da hält man eben das Geheimdienstthema immer raus. Aber weil eben diese hohen Kreise ihre eigenen Leute immer verwendeten, weil sie denen am meisten trauten, deswegen hinterließen die eben auch gewisse Spuren. Ja, und das macht es für uns halt eben heute einfacher, diese Spur, diese Sachen halt eben dann auseinanderzudröseln. Dann heißt es hier im Chat, ein von Waldenfels ist nachgerutscht, weil Halemba, ich glaube, das ist der von der AfD, bis ein paar Stunden nach konstituierender Sitzung festgehalten wurde. Von Waldenfels Vater hat eine immens wichtige CSU-Position. Okay, also kann mir jemand gerne mal ein bisschen Informationen schicken zu diesem Herrn von Waldenfels. Das ist, denke ich, auch spannend. Dann heißt es hier noch im Chat von Melody, spielen die Freimaurer heutzutage noch irgendeine Rolle? Man hört von denen praktisch nichts mehr in der Presse. Nee, es gibt nicht die Freimaurer, es gibt verschiedene Systeme. Das hatte ja verschiedene Zwecke und diese Zwecke kannst du auch anderweitig abdecken. Brauchst es nicht unbedingt Freimaurerlogen, diese Art von Organisation hat sich ja schon ein bisschen abgenutzt. Aber die wichtigeren Netzwerke auch hinter dem Freimaurertum oder hinter den verschiedenen Freimaurersystemen, die wichtigeren Netzwerke waren eben familiär. Und diese familiären Netzwerke, die bestehen natürlich nach wie vor weiter. Ja. Und in der Loge hat man eben sauber getrennt. In der Loge machen sie ja diese Rituale und die Texte sind eigentlich alle bekannt inzwischen. Aber was halt zählt, ist, dass man die richtigen Leute ins Boot holt, dass man sich gegenseitig mag, ja, dass da diese Sympathien bestehen. Das haben die Briten sehr gut hinbekommen. Dass man halt interne Streitigkeiten vermeidet. Und wenn man dann diese Leute kennt, in- und auswendig kennt, dann kannst du mit denen halt eben auch anderweitig arbeiten, wirtschaftlich, militärisch, geheimdienstlich, whatever. Ja, das heißt, auch wenn man dieses Freimaurerzeug dann irgendwann nicht mehr so benutzt hat, alle anderen Elemente sind nach wie vor intakt. Hat irgendwie Nyquist auch in der letzten Sendung gemeint, er versteht irgendwie nicht, was der Reiz sein soll am Freimaurertum. Ja, weil wenn er irgendwas drüber liest, das ist immer so langweilig. Und ich meine dann so, ich denke mal, wenn du da so drin bist, dann ist es halt irgendwie spannend. Wenn du in einer wichtigen Loge bist mit halt Adligen und so, also Familien, die irgendwie 1000 oder 1200 Jahre zurückgehen, praktisch die Erben des römischen Imperiums und so, das ist was anderes. Und wenn du dann halt diese Rituale machst und es ist einfach so entworfen worden, dass es deine Gefühle auch triggert und deine halt spirituelles Interesse triggert und so, ja. Also wenn man das jetzt einfach nur so zu Hause liest, denke ich, da hat das jetzt so keine richtige Anziehungskraft, also vor allem heute nicht mehr. Aber wenn man da wirklich drin ist, das ist, denke ich, was anderes. Und was noch dazu kommt, ist, die Schwesterorganisation des britischen Freimaurertums war ja die Royal Society für Wissenschaft. Und das geht ja momentan ab wie Schmitz' Katze. Künstliche Intelligenz, Roboter, Elon Musk nimmt irgendwie, also wird behauptet, nimmt irgendwie ab und zu so Minimengen bestimmter Substanzen und geht dann irgendwie zum Burning Man Festival. Also die wollen das Universum halt bevölkern und lauter solche Sachen. Also dieser Drang, ja, aus der wissenschaftlichen Ecke her, der ist größer denn je. Also das heißt, da kannst du drauf pfeifen, dass es nicht mehr so viele Leute in die Loge rennen, aber hier mit der Royal Society und der Wissenschaft, das ist das Ding überhaupt. Und da ist halt eben dann die Faszination da. Ja, und man hat das eben gezielt vermischt. Also antike Mysterien mit moderner Wissenschaft. Und das knallt halt dann eben so richtig. Hier heißt es im Chat noch, von Waldenfels ist der drittjüngste Abgeordnete des neuen 19. Bayerischen Landtags. Tja. Muss ich den mal auch genauer anschauen. Dann heißt es hier noch, Gauland soll eine hohe Affinität zu Großbritannien haben. Vielleicht arbeitet er für die Briten. Ja, das habe ich auch mal aufgeklärt. Also Gauland war in dieser adligen Uni, glaube ich, und in Hessen oder was. Und dann hatte er so einen Mentor und Freund, der war auch aus der Gegend. Und dann haben sie diese große Karriere gemacht. Gauland war dann, glaube ich, in Britannien tätig, hat diese Affinität eben dann gehabt. Und das waren halt eben diese adligen Netzwerke im Prinzip. Und ja, und man sieht halt jetzt eben auch häufig, also in den letzten 20, 30 Jahren vor allem, sieht man eben aus dem Adel auch viele Impulse, um halt irgendwie Europa und Russland irgendwie anzunähern. Ja. Also da, das war eine riesen Agenda bis 2008 und dann bis 2014 und dann hat man das aus der Öffentlichkeit ein bisschen rausgenommen, diese Agenda. Und ich glaube, der Typ, mit dem Gauland irgendwie rummachte, der hatte dann auch irgendwie eine Verbindung zu dieser, zu diesem Skandal, glaube ich, mit der Hessen-CDU, um diese Geldwaschmaschine mit Prinz Kasimir zu sein, Wittgenstein und ja, und dann Beatrix von Storch, geborene Herzogin von Oldenburg und rauf und runter und jetzt sitzt Prinz Reuß in der Haft und das ist halt eine ziemlich krasse Nummer, ne? Und ja, und dann mischen eben die Russen da noch mit. Und ich meine, wenn Putin adlige Vorfahren hatte und wenn halt eben dann diese Netzwerke da eben seit langer Zeit rummachen da mit Russland, das ist eine ganz, ganz gefährliche Mischung. Dann heißt es hier, welchen Wert legen die Hochadligen auf ethnische Homogenität? Naja, manche haben es so übertrieben, also zum Beispiel die Habsburger, dass sie halt irgendwie zunehmend behindert wurden, also die Habsburger Unterlippe und solche genetischen Probleme. Bei den Welfen, also bei bestimmten Welfen hattest du halt dann die Bluterkrankheit irgendwie und halt Demenz. Das betraf unter anderem King George den Dritten, der dann offiziell die amerikanischen Kolonien verloren hatte und diese Demenz betraf auch, glaube ich, dann den letzten russischen Zaren und den Vorläufer, glaube ich. Und das spielte halt teilweise den Welfen auch in die Hände. Also wenn man dann gesagt hat, King George der Dritte ist irgendwie dement und der hat ja sowieso keine richtige Kontrolle mehr und bla bla bla. Also da konnte der Adel halt sich natürlich auch sehr gut dahinter verstecken. Ich meine, es ist den meisten immer noch unbewusst, wie groß diese Familiencluster wirklich sind. Die haben mehr als genug Personal. Die konnten alles hier überfluten in Britannien und so. Und die Leute schauen halt irgendwie nur auf dann, wer gerade König ist und so. Ja, aber alle Premierminister und so und die Geheimdienstchefs und so, die stammen dann alle aus diesen adligen Kaderschmieden, ja. Bullington Club und die Unis und Oxford und Eton und furchtbar. Hier heißt es noch, der bayerische SPD-Chef stammt aus dem Uradel. Ups. Naja, also ich meine, es gab ja, das habe ich ja auch erklärt in einem meiner neuesten Bücher, dass halt wichtige Adelige eben beteiligt waren an, also sehr, sehr wichtige Adelige beteiligt waren an der Entwicklung der SPD und der Vorläuferorganisation der SPD. Gab es irgendwie diese rote Prinzessin oder rote Fürstin oder wie man die genannt hat und so. Da hatte man sehr viel mitgeholfen und nach 1945 wurde ja die SPD auch neu aufgebaut hier über die Besatzer. Also insbesondere über die Briten gab es ja dann halt bestätigte halt eben Verbindungen und so. Aber Britannien ist ja im Mindesten stark unterwandert von den Russen. Das macht es halt eben dann so schwierig zu bestimmen, wer wirklich für welche Seite spielt. Das ist halt für die Amerikaner auch ein bisschen komplex natürlich dann zu verstehen, wenn man jemand sagt, hey, hier in Europa ticken die Uhren ein bisschen anders. Also die Amerikaner, vor allem die Konservativen, die denken immer nur in Patrioten oder Linke, ja. Irgendwie so Patrioten oder irgendwie Verräter, ja. Patrioten oder Kommunistenagenten. Aber es ist halt in Europa alles saumäßig komplex gewesen und deswegen kannst du heute einfach nicht so einfach sagen, naja, der und der ist jetzt einfach ein Russenspion. Das kann eben wesentlich komplizierter wirken. Also auch wenn es um individuelle Sachen geht, ja, irgendwie die Nord Stream Pipeline oder irgend so ein Netzwerk und so, ja, das ist halt, das ist halt ein Riesenwahn, der hier zelebriert wurde und es hätte längst passieren müssen, dass man das auseinanderzieht, hätte längst passieren müssen, dass es aufgearbeitet wird. Ich konnte das eben seit 2016, 2017, denke ich, sehr gut machen. Und für mich, also das war halt jahrelange Vorarbeit notwendig und dann wollte ich eine Studie machen über halt gesteuerte Verschwörungsmedien. Das erste, was ich lese, ist Robison's Proofs of a Conspiracy aus den 1790er Jahren. Und ich lese das Ding durch, ein Scan von dem Original und ich dann so, das hat ein Geheimdienst geschrieben. Und ich so, was ist denn hier kaputt? Und dann halt, ja, der Autor war Fan von King George und diese ganzen Familienbeziehungen und so. Da habe ich mir gedacht, Ich hatte immer schon einen Adelsstärker im Verdacht. Dann wollte ich mal genau aufarbeiten. Wer waren die Familien, wer waren die Player, wer war gegen wen? Und so konnte ich das dann eben sehr stark auseinanderdröseln. Und wenn ich jetzt ständig neue Sachliteratur auswerte oder kriege neue Tipps auch von Jeff Nyquist und so, es passt alles wie Arsch auf Eimer. Das ist wirklich scary, wie krass und gut das alles zusammenpasst. Ja, und das ist nicht immer nur so, wie sie es manchmal vorstellen, so diese Faustregel, Occam's Razor, also die simplere Erklärung ist die bessere, weil du damit weniger Annahmen auskommst und so. Wenn wir über Geheimdienste reden und Imperien, suchen wir nach anderen Attributen. Klar willst du jetzt nicht unbedingt viele schwammige Annahmen verwenden, ja, aber die Attribute, auf die es ankommt, ist, passt etwas zu dem Standardverhalten von Geheimdiensten? Passt etwas gut oder schlecht zu dem Standardverhalten von Imperien? Das ist halt das, worauf es ankommt. Also, Sie finden uns unter recenter.com, shop.recenter.com und kandorintel.com mit C, kandorintel.com. Das ist die englische Seite. Ich bastel gerade ein englisches Buch zusammen mit dem Titel, vorläufiger Titel Revenge of the Kings. Da füge ich halt eben das Ganze, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, so zusammen, halt maßgeschneidert jetzt auf ein amerikanisches Publikum und so. Und ich kollaboriere halt stärker zusammen mit Jeff Nyquist und der kennt sowieso Gott und die Welt. Und er meinte halt eben letztens zu mir in Skype, hey, er hat meine Sachen jemandem gezeigt, der auch schon lange, lange forscht zu diesen Themen und sich Sachen veröffentlicht hat. Und irgendwie dieser andere Typ ist halt irgendwie begeistert von dem, was ich mache und ich soll mich mit dem unbedingt auseinandersetzen. Also ist schon ziemlich spannend. Schauen Sie auch rein auf unseren englischen YouTube-Kanal. Auch mit dem Namen Kandor Intelligence, also jetzt auch viele neue Videos und halt die Sendung mit Jeff Nyquist einmal die Woche. Also schön liken, kommentieren, Sachen teilen auf Social Media und dann kriegt das Ganze halt immer mehr und mehr Beschleunigung. Und wie gesagt, ich bin auch in Kontakt mit verschiedenen anderen Leuten, also wie ich tolle Forscher aus verschiedenen Ländern, die halt richtig gutes Zeug gemacht haben. Und ich merke das halt immer wieder in den Sachbüchern. Die Leute wissen mehr, als sie schreiben. Und wenn sie Andeutungen machen, ich weiß, in welche Richtung das geht. Und die stehen teilweise so kurz davor, das Gesamtbild zu sehen. Ja. Selbst unglaublich hohe Leute, selbst Generäle und so, haben von dem Zeug eigentlich keine Ahnung. Und machen halt so ihren Task, was ihre Arbeit und so. Wenn man diese Leute halt eben sensibilisiert, dann ist halt wirklich was ganz anderes möglich. Also das heißt, nicht warten, bis einen irgendjemand rettet, nicht warten, bis irgendwie, die Ideologen hier wieder mehr labern oder was auch immer, oder auf die nächste Krise warten, dass man die irgendwie ausnutzt. Nee, was es braucht, sind erst 2.000 und dann 20.000 und dann 200.000 und dann 2 Millionen Leute hier im Land, die die Geheimdienste verstehen und die Geschichte und Imperien richtig verstehen und richtig Spionageabwehr machen. Ja, weil mit so einer Masse kommen die etablierten Kreise einfach nicht zurecht. Ja, das ist der entscheidende Weg. Also, das war's im Rahmen der heutigen Sendung. Wir sind zurück am Freitag, entweder mit einer Aufzeichnung am Freitag oder mit einer Live-Sendung. Das kündigen wir halt dann kurzfristig an. Und am Samstag wieder die Aufzeichnung mit Jeff Nyquist. Posten wir dann am nächsten Tag. Ich danke für die Aufmerksamkeit und für den Support. Bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich.